Rückspiegel, der News-Podcast über Oldtimer.
Herzlich willkommen zum Rückspiegel.
Wow.
Ja, wir haben heute einen Gast und also Mackie ist natürlich dabei, herzlich willkommen. Und dann haben wir einen Gast, der seine Videos oftmals in dieser Art und Weise anmoderiert. Und ich hoffe, dass jetzt keiner vom Stuhl gefallen ist, sondern höchstens
ein kleinen Tinnitus
ist zuzuhören, ne? Und was jetzt alles so kommt. Genau. Also, Mackie, schön, dass du wieder dabei bist. Leider haben wir es nicht in Person geschafft, sondern wir sind wieder remote unterwegs. Ich glaube, dass man das immer auch ein bisschen hört, wenn man uns eben zuhört. Deshalb erwähne ich das gleich am Anfang. Dann weiß man das schon mal und muss nicht danach grübeln. Na, sind sie sich gegenüber oder sind sie remote? Nein, wir sind Remote-Leiter, also auf Distanz über die Software. Und ja, pickepacke voll. Ich habe zwei Zeitschriften, ihr beide habt ein Buch. Und unser Gast ist der Marvin. Und Marvin ist auch bekannt als Glossboss. Oder er heißt eine gespaltene Persönlichkeit. Es gibt noch den Marin.
Den Manni.
Den Manni, genau, nicht den Marin. Ja, du hast mich ganz durcheinander gebracht auf der Automechaniker. Hast du jeden Tag einen neuen Namen gehabt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie du eigentlich heißt. Nein, also Marvin ist dabei. Ein Freund und auch Kollege aus der Autopflegeszene seit vielen, vielen Jahren und freut mich sehr.
Und Podcast-Kollege.
Und Podcast-Kollege auch noch von Nass und Schaumig haben wir, wie viele Folgen haben wir jetzt gemacht? Wir haben viele gemacht, aber nur zwei veröffentlicht, ne?
Genau, wir mussten, glaube ich, drei oder vier Stück mussten wir aufnehmen, aber zur Veröffentlichung kamen tatsächlich nur zwei, ne, eine, ne, zwei.
Und klären wir dann heute auch, klären wir heute dann auch auf, wer von euch nass und wer schaumig ist?
Ja, das können wir gerne machen. Ja.
Schauen wir mal.
Ich habe den Lars ja auch.
Herzlich willkommen, Marvin. Herzlich willkommen, Mackie. Und Marvin, dann, ja, was habe ich noch vergessen?
Na, ich bin 35 Jahre alt, das heißt.
Single, ledig, liiert?
Mittlerweile Single, ja. Ich weiß nicht, was ist die Zahl nochmal für ein H-Kennzeichen? Darf ich das jetzt schon haben?
Das darfst du haben, aber Nein. Noch nicht so lange. Nicht
seit so lange. 5 Jahren darfst du das haben.
Sehr gut. Aber wir müssen nochmal überprüfen über ein Gutachten eines vereidigten
Sachverständigen. Das sieht man doch, das ist ein Klassiker, gut gepflegt.
Ob alles original ist.
Nee, Botox gab es ja damals schon, deswegen durfte ich das heute auch machen.
Ah, erst im Thema, siehst du das?
wir laden uns hier nur Fachpublikum ein, das ist doch ganz
wir
klar.
Wir laden uns nur Fachpublikum
ein. Genau, der fragen muss, ab wann man H-Kennzeichen fahren darf.
Ob er ein H-Kennzeichen fahren darf.
Wir werden am Ende der Sendung dann feststellen, ob er die Zulassung von uns bekommt oder nicht.
So ist
genau.
So ist es.
Die H-Zulassung.
Gut. Ja, also herzlich willkommen nochmal ganz kurz. Und dann würde ich sagen, einmal durch den Boxenstopp, Mackie, mit dir. Ja, wir haben ja unsere Fragen, die jeder Gast einmal beantworten darf. Und auch da bin ich wieder sehr gespannt, welche Antworten kommen.
Da bin ich auch sehr gespannt. 5 Fragen an unseren Gast. Fangen wir gleich an. Die erste Frage, Oldtimer oder doch lieber ein modernes Auto? Was magst du lieber?
Also im Alltag würde ich tatsächlich viel lieber ein modernes Auto fahren, allein wegen dem Komfort auf Langstrecke und sowas. Aber wenn ich jetzt so mir bildlich vorstelle, was mein Traumauto ist, ist es so aus dem Bereich 90er.
Das ist ja auch schon Oldtimer.
Das ist schon ziemlich alt auch, genau.
Ja,
doch, für mich schon. Es muss ja immer der Kontext sein. Für mich ist es schon ziemlich alt.
Okay.
Deswegen, also, aber die Antwort auf die Frage wäre tatsächlich, nee, ein neues Auto.
Okay, und dann offen oder eher geschlossen?
Auf jeden Fall geschlossen.
Auf jeden Fall? Warum?
Auf
was ist los?
Auf jeden Fall. Ich hasse Cabrio. In meinen Augen macht Cabrio gar keinen Sinn.
Wir haben Gesprächsbedarf, ich merke schon. Kommen wir nachher nochmal drauf, weil ich habe was mit dem Cabrio mitgebracht, aber ich glaube, das werden wir nachher nochmal diskutieren. Und wenn du einen Klassiker hast, dann fahren oder bist du eher so einer, der sagt, du kommst ja aus der Aufbereiterszene, schön aufbereitet in der Garage oder im Wohnzimmer stehen haben, bloß nicht fahren. Was ist deine Einstellung?
Aber ich finde das so verwerflich, ein Auto nicht zu fahren. Ich habe zum Beispiel mal einen Kunde gehabt, der einen 993 Carrera RS hatte, also einen originalen. sogar. Mhm. Und das ist ja ziemlich selten. Und ziemlich selten bei Porsche bedeutet ja gleichzeitig immer sehr hoher Preis. Und der ist damit über die Nordschleife.
Super.
Dafür ist er da.
So muss das sein.
Ah, ich liebe das.
Es heißt ja auch Automobil, ne? Da steckt Mobil genau drin. Man muss es bewegen.
Absolut.
Du merkst schon, wir lassen die Fragen nicht einfach unkommentiert. Wir haben auch eine eigene Meinung dazu.
Ich schon.
Vorletzte Frage. Hast du eine Strecke im Kopf, die du gerne fährst? Also welches wäre die beste Strecke, wenn du einen Roadtrip machen würdest?
Ah, okay, Roadtrip. Okay, den Kontext, der hat jetzt die Entscheidung gebracht. Weil sonst hätte ich gesagt, Spa. Ich war im Oktober Spa für Rennstrecke, sonst bin ich schon oft Nordschleife gefahren. Aber ich finde die Strecke, wenn man den Gotthardtunnel umfährt, Richtung Italien.
Ja.
So, das mag ich schon.
Also durch die Berge auf alle Fälle.
Genau, genau.
Sehr schön. Ja. Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, zumindest in unserem Boxenstopp. Was verbindest du mit deinem Auto? Also es kann jetzt, wenn du einen Klassiker hast, dein Klassiker sein, aber wenn du sagst, du hast ein Lieblingsauto oder dein aktuelles Auto, was für Emotionen hast du mit dem Auto?
Oh Gott, das jetzt, also das ist tatsächlich irgendwie gar nicht mal so emotional das Thema für mich, weil ich habe ein Leasing-Auto.
Na, du hast ja schon Emotionen zu diesem Auto, aber die sind halt nicht mehr, die sind weniger positiv belegt. Zumindest sind sie so, dass er sie nicht nochmal liest.
Genau, also den würde ich nicht nochmal nehmen. Also ich habe einen VW Ateon und den gebe ich jetzt auch in diesem Jahr ab, im Juli. Das heißt, mit denen verbinde ich gar nichts. Also ich habe den wirklich nur, damit ich irgendwie von A nach B komme, teilweise auch irgendwie mal ein bisschen zügiger. Aber ich habe leider irgendwie den Punkt verpasst, wo ich schon genug Geld hatte, um mir einen Oldtimer zu kaufen. Ich habe es aber nicht gemacht. Also so, weißt du, dieser Moment, so diese, keine Ahnung, 3-4 Jahre, wo es so Sinn gemacht hätte, vom Wert, sich den zu kaufen, den habe ich verpasst.
Das heißt, du würdest das jetzt ausschließen, dir einen Oldtimer noch zuzulegen? Oder redest du jetzt nur speziell bei einem bestimmten, den du vor Augen hattest?
Ja, also ich hätte unfassbar gerne einen E30 M3. Und zu der Zeit, wo der noch so relativ bezahlbar war, da war ich halt gerade aus der Ausbildung raus, ne? Das ist irgendwie schwierig. Dann gibt es auch andere Prioritäten. Und mittlerweile kann man, also natürlich, man kann alles bezahlen und man kann das alles machen, aber nee, das tue ich mir jetzt nicht mehr an, tatsächlich. Okay. Nee.
Aber grundsätzlich wärst du noch offen für einen Oldtimer?
Ja, total. Ich hätte super, super gerne auch einen Manta.
Welches Modell?
Manta B.
Manta B.
Bitte. Ich bin natürlich aus dem Ruhrgebiet. Und der
Wenn
Film,
du es nicht gesagt hättest, hätte ich es nicht gehört.
Ja, ich ab und zu spreche ich Hochdeutsch tatsächlich. Und also der Film Manta Manta, den gucke ich mir so 2-3 Mal im Jahr an. Und jedes Mal werde ich nostalgisch. Jedes Mal freue ich mich über dieses Auto, über diese Zeit, dieses Unbeschwerte in den 90ern. Ach, das muss herrlich gewesen sein. Also ich beneide euch, dass ihr schon so alt seid, dass ihr diese Zeit...
Wird doch ein kurzer Podcast heute, Lars. Du, ich glaube, so lange dauert es nicht.
Also ich beneide euch da wirklich, dass ihr die Zeit miterlebt habt. Sag ich ganz ehrlich.
Die 90er. Ja.
Okay, nochmal kurz.
Es gab ein paar wilde Sachen. Also Love Parade ist natürlich schon etwas, was wir oder was ich auch live miterlebt habe. Und ich habe es damals...
Du weißt schon, es ist ein Autopodcast, ne?
Ja, ich fand es furchtbar damals, aber irgendwie ist es auch cool, dass ich das miterlebt habe, ja.
Ja. Nochmal kurz zum E30. Welche Farbe?
Natürlich in Rot, damit den ja. Johnny Cecotto-Motor. Ne? Also das muss dann schon sein. Ne? Aber ich würde nehmen, was kommt.
Okay.
Da wäre ich jetzt gar nicht so wählerisch.
Aber in der Tat, Uni-Rot, dann gab es ja noch Weiß und Schwarz und natürlich gab es auch Metallic-Farben, aber das waren so die gängigsten Farben, Schwarz oder Rot. Und ich hätte auch in Rot genommen.
Sehr cooles Auto. Also einfach auch ein wunderschönes Auto, ne?
Super. Ich nicht, Überraschung, ne?
Gut, dann sind wir mit dem Boxenstopp schon durch und würde ich sagen,
Lars. Ich will noch mal kurz erwähnen, wegen Rennstrecke hatte Marvin ja kurz angedeutet, dass er die Spar, also der hat eine Rennlizenz auch. Also er darf dann auch die eine oder andere Strecke fahren, die wir beide nicht fahren dürften oder wie auch immer. Mhm. Und Also hat Benzin im Blut.
Das ist
genau schon richtig. Familiär bedingt. Komme ich aber gleich zu. Hat auch ein bisschen was mit meinem Buch zu tun.
Ah, okay. Okay. Ich bin gespannt. Lars, willst du den ersten Aufschlag machen?
Marvin oder ich?
Du.
Ich.
Lars.
Ja, ich fange an, weil ich bin der Einzige, der eine Zeitung dabei hat. Ich hoffe, das war jetzt grammatikalisch richtig. Einzige, der eine Zeitschrift dabei hat.
Wie sagt man im Ruhrpott? Nur du hast Zeitung. Nee, das sagt man eher in Berlin.
Das sagt man. Also, ich habe, ich war wieder in meinem Zeitungsladen da in Göttingen, wo es dann ja auch schon mal Zeitschriften gibt, die es nicht überall gibt. Und da habe ich eine Zeitung gesehen, die heißt Flugzeugklassik. Luftfahrt, Zeitgeschichte, Oldtimer. Also es gibt tatsächlich eine Zeitung, die sich mit klassischen Flugzeugen beschäftigt. Ich konnte jetzt nicht herausfinden, ob es da auch diese 30-Jahr-Schwelle gibt oder wie auch immer, oder ab wann ein Flugzeug klassisch ist. Die meisten Flugzeuge, die da drin sind, sind Erster, Zweiter Weltkrieg. Und die meisten Flugzeuge, die da drin sind, sind auch Militärflugzeuge. Das ist ein großes Thema. Deshalb ist das gar nicht eine Zeitung, auf die ich jetzt noch viel mehr eingehen will, weil das hat mich so gar nicht gecasht. Aber ich wollte das trotzdem mal erwähnen, dass es sowas gibt. Also es gibt noch einen Bericht über die Boeing drin, über die B-367 und die 707. Und auch, es ist sehr detailliert. Es ist auch, was ich ja ganz gerne mag, auch Menschen werden da oft vorgestellt, aber in der Regel Militärpiloten, eben aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg, wo deren ihre Geschichte erzählt wird und warum sie zum Helden wurden und so. Es ist sehr militärisch und es wird dann auch oft so formuliert, dass der Bomber wurde gebaut, um Bomber XY 30 Bomber bei einem Flug runterzuholen oder irgendwie sowas, so eine Art. Bin ja in den 90ern groß geworden, meine Eltern sind 65er, also 64er Pazifisten. Ich habe da natürlich auch immer wenig mit Krieg und Waffen und so zu tun gehabt. Also das ist schon auch ein interessantes Thema. Es ist aber viel mehr, also viel weniger, dass man mit Leuten zu tun hat, wie in unserer Branche, mit Oldtimer-Fahrzeugen, dass man auch mit Menschen zu tun haben, die eine Leidenschaft, also die dann auch das Fahrzeug haben und vielleicht auch was dran machen und eine Ausfahrt machen und so weiter, sondern es ist mehr so zeitgenössisch, sage ich mal, oder Zeitgeschichte, wo das eben so aufgearbeitet wird und wo dann so Flugzeuge im Einzelnen durchgenommen werden, sehr detailliert, ist sehr ausführlich gemacht, alles. Und also wer was für solche Flugzeuge, also gerade Militärflugzeuge aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg über hat, dann ist Flugzeugklassik eine Mega-Zeitung.
Welche Ausgabe hast du und was kostet
Januar, die? Januar 2025. Das Hauptthema ist hier der Dornier DO-335. Das ist ein Militärflugzeug. Der letzte Ameisenbär. Das ist so dieses Geschichtliche dabei. Ich werde mal ein Bild reinmachen, dass man weiß. Also man kennt das im Prinzip. Das ist so ein Militärflugzeug mit einem Propeller vorne, relativ lange Schnauze. Da ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ich habe schon die Zeitung nicht ganz durchgelesen, aber überwiegend habe ich es gelesen. Da ist ein 24-Zylinder, ein H24-Zylinder drin, also zwei Reihen 12-Zylinder nebeneinander gebaut. Das ist schon mit 1000 schieß mich tot PS, ist schon abgefahren, was da so alles so gemacht wurde. Und es ist auch interessant, dass einige Flugzeuge gebaut wurden, die kosten ja viel Geld, wurden einige Flugzeuge gebaut, die dann nachher gar nicht so richtig funktioniert haben, also wo die Mechaniker richtig so an ihre Grenzen gekommen sind, das Ding überhaupt jedes Mal in die Luft zu kriegen, weil da dann halt doch so viel Innovation reingebaut wurde, dass das dann nachher für Mechaniker ganz schwierig war, das überhaupt umzusetzen. Also so, das ist schon auch ein Thema, wo man sich ganz gut reinarbeiten kann. Und dann, wie gesagt, über die Boeing ist dann auch eine ganze Menge drin, also über die 707, das ist so der Vorreiter dann von den weiteren Boeing-Maschinen, die wir auch heute kennen. So, das war so die erste Passagiermaschine, die auch mit militärischer Unterstützung, wobei die USA damals nicht so viel machen wollte, es war dann mehr Deutschland und Lufthansa vor allem, die da unterstützt hat. Das steht da so ein bisschen drin. Das sind so Dinge, die man natürlich nicht weiß und die schon auch interessant sind. Aber ja, es ist schon nochmal irgendwie eine andere Nische und da sind wir, glaube ich, nicht zu Hause. Und deshalb wollte ich da gar nicht weiter drauf eingehen. Aber ich habe sie halt mal gekauft, ich habe sie mal durchgelesen und ich wollte sie zumindest mal erwähnen. Die ist also gut gemacht, die Zeitung, gut recherchiert alles und so, aber die Thematik ist so ein bisschen, ja.
Also ziemlich abgehoben diesmal, was du mitgebracht hast.
Genau. Aber
mich würde mal ganz kurz, mich würde mal interessieren, ja. Marvin, du bist ja nicht nur mit deinem Shop unterwegs, sondern du bereitest ja auch selber auf. Hast du schon mal ein Flugzeug aufbereitet?
Nee, das noch nicht. In den Genuss kam ich noch nicht. Da gab es mal ein Projekt vor vielen Jahren aus einem Forum heraus. Da wurde, glaube ich, ein Learjet aufbereitet. Da war ich aber leider nicht dabei.
Ist aber eigentlich technisch genau das gleiche, als wenn du ein Auto aufbereitest, oder? Lack ist Lack.
Nee.
Also der lässt sich gleich bearbeiten. Die Technik ist vielleicht ein bisschen anders, aber im Grunde genommen, man hat die gleichen Herausforderungen. Ne? Es darf keine Hologramme geben, es darf nicht zu warm werden und sowas. Ne?
Genau, Wärme ist ein Thema, weil andere Materialien zum Teil drunter sind. Manchmal werden auch Sensoren noch in den Lack mit eingearbeitet, da muss man ein bisschen aufpassen.
Genau.
Also es ist ein Tucken anspruchsvoller, würde ich sagen. Wobei die Lackaufbereitung gar nicht so ein großes Thema ist, weil ein Flug und dann ist das schon erledigt wieder mit der Aufbereitung. Größeres Thema ist, ich kenne eine ganze Menge Leute, gerade in der USA oder auch in Brasilien, aber gerade in der USA ist Flugzeug-Detailing, wie sie dann so sagen, ne, Aircraft oder Aviation-Detailing, das ist dann schon eher ein Thema. Aber was die in erster Linie machen, ist waschen. Die waschen Flugzeuge. Mhm. Also die werden in erster Linie gereinigt und dann auch gar nicht immer unbedingt so, wie man das beim Auto macht. Es ist viel dieses Rinseless Washing, also mit nicht nachspülen, sondern dass man also eine Fläche einsprüht, abwischt. Und ich kenne auch eine Firma, die das zum Beispiel in Berlin macht. Da sind die dann schon auch mal mit 10 Leuten dabei und dann so ein Passagierflugzeug, wo eben 50 Leute reinpassen, das wird dann schon mal per Hand gewaschen, ja.
Also ich habe mal gehört, wenn ein Flugzeug super aufbereitet wurde, also poliert wurde, haben die danach eine Effizienzverbesserung von 3-5%.
Oh, das ist gar Wahnsinn, nicht mal wenig.
Oder? Ja.
Nicht verkehrt. Und dann noch alles versiegeln mit so einem kleinen Schwämmchen.
Genau. Also eine Keramikbeschichtung auftragen. Ja,
Da hoffe ich, dass man Stundenvereinbarungen getroffen hat. Ne?
Ja, Pauschalpreis wäre da nicht so erquickend.
Ja, ne? Sind ja nicht alle so groß wie unsere Ferienflieger, ne? Also die meisten.
Ja.
Und da ist es ja auch so, also sobald es ja, sobald zahlende Passagiere bewegt werden, gibt es nochmal andere Vorgaben und Richtlinien auch und da muss das auch zertifiziert sein und dokumentiert werden, was man da tut und. Das ist dann bei so einem kleinen Flugzeug, wo 2-12 Leute drin sitzen, ist das nochmal ein anderes Thema, als wenn dann eher so Linienflugzeuge. Ne?
Gibt es eine Waschstraße für Flugzeuge?
Ich kenne keine.
Das stelle ich mir lustig vor, sagt der Pilot nochmal vorm Start, ich flieg nochmal kurz oder fahr nochmal kurz durch die Waschanlage.
Nee. Genau. Und beschwert sich danach, wenn es nicht so ganz sauber wurde, dann darf er noch ein zweites Mal durchfahren.
Ja, eher wie diese Enteisungsgeschichten. Wie gesagt, die werden in der Regel gar nicht mit Hochdruckreiniger und die werden nicht mit Schaumpistole eingeschäumt und dann irgendwie mit Hochdruckreiniger, sondern das ist tatsächlich Quadrat, na, Zentimeter ist auch übertrieben, aber also dieses Sechserfeld, ne, Pets, so der Größe, also was ist das so, 40 mal 60, so in dieser Größenordnung wird das dann per Hand gereinigt, Stück für Stück.
Also wir lernen, Oldtimer-Flugzeuge ist nicht unser Metier, wir sollten jetzt das mal wieder verlassen. und mal wieder zu den richtigen.
Aber wie gesagt, also 7,50 Euro, ziemlich vollgepackt, ziemlich detailliert, auch Menschen werden vorgestellt. Es gibt im Innenteil, was mir gut gefallen hat, so einen Bereich.
Was zum Ausklappen?
Drei, vier Seiten, nee, das nicht. gibt es Bücherempfehlungen. Das finde ich ganz cool. Also Fachliteratur, da gibt es, ich glaube, das ist zwar Werbung, aber das fand ich ganz spannend, was es eigentlich alles so an Fachliteratur gibt, die man sich so kaufen kann. Da werden dann so einzelne Flugzeugmodelle vorgestellt und dann detaillierter gemacht. Wie auch immer, zurück zu den Autos. Du hast es schon erwähnt, Marvin. Mhm. Und zwar habe ich von der Automotorsport eine Edition. Automotorsport Edition heißt das Heft. Kostet 4,90 Euro. 14,90 Euro. So, 14,90 Euro. Aha. Und es geht um 50 Jahre BMW 3er.
Sehr schön.
Ja, es ist wie ein Buch.
Das ist dann aber der E21, mit dem alles angefangen hat.
Das ist der E21, fängt es an. Ganz genau.
Wer hat es designt?
Ich bin Hofmeister? Nee.
Paul Brack.
Paul Brack.
Der gleiche Designer, der die Pagode oder die früher S-Klasse designt hat, den 600er. Später dann den 3er und auch den 5er maßgeblich mit.
Bei mir spielt gleich auch noch der 2002 eine ganz wichtige Rolle.
Der 2002 ist auch
schon. Ja. Zählt schön. Aber kein, zählt ja nicht als Dreier, ne?
Nein, zählt nicht als Dreier. Der erste Dreier ist der E21.
Ja, klar. Aber 2002 ist schon so.
Und das ist auch der coolste, oder das ist der schönste Dreier, finde ich. Der coolste ist der E30.
Mhm.
Oder der schönste ist der E21. Das finde ich, also das ist so mein Empfinden. Und 2002er finde ich auch gut, aber der E21 ist schon nochmal besser. Also, gibt von Automotorsport Edition 50 Jahre BMW 3er. Das Ding ist gut. Das ist also vom E21 bis zum aktuellen G20. Und dann hinten reden sie nochmal einmal kurz über den neuen M4. Auch, dass es den jetzt auch als CS gibt. Also, den gibt es ja als CSL und auch als Limo. Und jetzt gibt es den also auch als kleines Coupé. Das ist natürlich ein schnittiges Fahrzeug, aber es fängt eben, wie gesagt, bei dem E21 an. Und das ist super detailliert gemacht. Also das hat, mal ganz kurz gucken, wie viele Seiten das hat. Das hat 162 Seiten, also das ist eigentlich ein Buch. Und für jeden Dreier-Liebhaber ist das, glaube ich, aus meiner Sicht ein Muss.
Wir reden noch über die Autos. Marvin lacht auch schon.
Normalerweise wäre das jetzt genau mein Zeitpunkt gewesen, wo ich einen doofen Witz mache. Mackie, vielen Dank.
Hab ich dir gerne abgenommen. Jetzt hat es auch Lars kapiert, ja. Die alten Herren hier. Herrlich.
Ich habe einen E30 mal gehabt, ne?
Ich auch, tatsächlich.
Einen schwarzen.
Ich hatte einen Delfingrauen.
Delfingrauen, ich hatte einen schwarzen. 325i.
Ich hatte nur einen 316, weil das war direkt nach der Ausbildung.
Und da konnte man, da habe ich in Berlin gewohnt zu dem Zeitpunkt. Und man konnte tatsächlich mit dem Auto komplett, also es war ein Schaltgetriebe, und man konnte komplett im dritten Gang fahren. Also von Anfahren bis Stadtautobahn, 30er-Zone, das ging alles im dritten Gang. Das Auto ist so, der Motor ist so
elastisch.
Elastisch, dass man da soll man natürlich nicht, ist mir schon klar, aber geht. Und das ist schon auch irgendwie, ich habe immer gesagt, wer braucht Automatik?
Welche Variante vom E30 habt ihr denn gehabt? Die ursprüngliche oder die modellgepflegte?
Ich habe ursprünglich, bei mir war es der ursprüngliche.
Ich hatte auch Vor-Facelift, ja.
Ja.
Und welchen findet ihr schöner?
Also ich fand den Vor-Facelift mit M-Paket, den fand ich am schönsten.
Okay.
Ja, würde ich zustimmen.
Ja. Mit Chromstoßstangen noch? Die ganz frühen waren mit Chromstoßstangen?
Ja, leider
ich
ja.
Ich finde ihn auch mit Chrom gut und ich fand es immer furchtbar, dass, Leute das übergemalt haben und dann fing das wieder an abzublättern. So. Das hat man doch oft gesehen. Auch die Chrom-Geschichte an den Fensterrahmen. Und das, also das fand ich sträflich irgendwie.
So eine selbstgemachte Shadowline.
Ja. Ja, ach, oh Gott. Also bei manchen Autos passt ja auch Chrom. Mittlerweile ist ja das Chrom immer mehr verschwindet, was ich gar nicht schlecht finde, weil bei vielen Autos sah das einfach nicht gut aus.
Ne? Na, heutzutage ist es ja auch kein Chrom mehr. Heutzutage ist es halt glänzendes Plastik.
Genau, das bedampfte Kunststoff irgendwie, ja.
Und das ist schon mal der große Unterschied. Es sieht halt dann einfach billig aus. Also ohne jetzt eine Marke zu nennen, nimmst du Maybach, vorne ist alles glänzend und es ist halt alles bloß Plastik. Es ist halt nicht zu vergleichen mit einem alten Mercedes, wo vorne der Kühler aus Chrom ist, die Stoßstangen aus Chrom sind und. Ja. Aber zurück zum E30. Zeitgenössischer finde ich tatsächlich auch die erste Serie. Aber schöner finde ich das Facelift mit den dickeren Stoßstangen, mit den anderen Rückleuchten. Das ist so, das sieht stimmiger aus, finde ich. Mhm. Aber reine Geschmackssache. Die Facelifts damals, die waren ja auch nicht so intensiv.
Ja, mal so, ne? Also das, ja. Aber bei dem Auto nicht so doll, ja. Na, auf jeden Fall gehen sie wirklich jede Modellserie durch, also der E21, dann der E30, danach kam der E36. 36, jawohl. Ich kann ja hier ablesen. Danach kam der
E46.
46 und dann?
E90, also 91, 92, 93.
Ne? Ja, genau, das ist sehr gut, Marvin. Das ist tatsächlich so, also bis E46 waren, hießen die dann E46 Limousine oder Touring oder so weiter. Und ab E90 haben sie dann tatsächlich, bei der Touring war dann der E91, also der 90 genau. Ist die Limousine, 91 ist der Touring, 92 ist das Coupé und 93 ist das Cabrio. Was für Marvin ja nicht in Frage käme.
Das müssen wir nochmal hinterfragen.
Ja.
Das müssen wir noch mal hinterfragen.
Achso, das Cabrio-Geschichte. Ja. Und was genau. Kam nach dem E90? Weißt du das auch? Weil jetzt wird's wild. Ich weiß nicht, warum.
Ah, ist das schon F20?
F30.
F30, Entschuldigung, F30.
Mhm. Ja, genau. Dann kommt der F30, auch mit dem GT.
Stimmt.
Ich bis heute nichts anfangen kann. Also das ist der Gran Turismo, das ist der ja, keine Ahnung. Also der halt hinten mehr Raum, also mehr
wie so ein Model Y.
Mehr Sitzraum hat.
Wie ein Model Y. Letztendlich genau, wie ein Model Y. Und die Ableitung vom 5er GT, ne? Ich glaube, der 5er GT kam zuerst. Mhm. Und dann haben sie es übertragen auf die 3er-Reihe. Ja,
ja. Dann kommt der G20. Und dann haben sie hier nochmal die ganzen M-Modelle aufgeführt. Und jetzt gibt's ja den G80, also den G81, das ist ja der erste Kombi als M-Variante ganz neu, ne? Längst überfällig.
Da haben sie viel zu lange für gebraucht. Ja, also das hätten die schon mit dem E46 hätten sie es machen
können. Ja, schon beim, ja, genau. Finde ich auch.
Ne, um einfach dann mit dem RS4
mithalten. Ja, oder den ganzen AMG-Dingern da, weißt du?
Genau.
Die Leute, die so gerne Mercedes mögen, weißt du? So.
Ja, ja.
Und dabei war es ja BMW, die Kombis damals eingeführt haben in dieser Klasse. Also das 3er E30 Touring, wie es so schön heißt, den gab es, bevor es von Mercedes ein Äquivalent gab. Also vom einzigen echten Mitbewerber. 190er gab es kein Coupé, gab es kein Touring, kein T-Modell. Von der C-Klasse danach.
Und Passat zählt für dich
auch
nicht.
Auch noch nicht. Passat kannst du nicht vergleichen mit dem BMW, ich bitte dich. Also nicht, dass ich ein großer BMW-Fan wäre. Das hat sich ja alles verändert, aber das kannst du nicht vergleichen.
Nee. Okay, ja gut. Also, das ist auf jeden Fall meine Leseempfehlung. Ich kann jetzt natürlich hier alle Modelle durchgehen und zu allen was sagen und so weiter. Das ist aber, glaube ich, nicht so spannend. Natürlich haben sie ein bisschen auch recycelt hier, also haben viel aus alten Heften, aus den ganzen Heften, die sie so hatten bei Auto Motorsport, natürlich dann irgendwie Bewertungen rausgeholt und Bilder rausgeholt und so weiter. Aber das ist ja gut und richtig so, da hat sich ja dann auch nichts dran geändert im Prinzip. Aber hier hat man mal alle Modellvielfalt und alles chronologisch aufgebaut. Und es fängt halt, wie gesagt, vorne mit dem E21 an und hört dann beim G20 auf. Beziehungsweise ganz zum Schluss haben sie dann noch die ganz neuen Modelle reingemacht, die uns aber nicht so sehr interessieren. Und haben auch diese kuriosen Sachen drin, wo sie diesen Bauer Cabrio reingemacht haben. Weißt du, der
ja. Was so nachträglich.
Wie so ein Rollverdeck hat der oben drin.
Ja. Ich zeige euch mal ein Foto. Wir machen das wieder bei Instagram auch rein, dass man das einmal gesehen hat. Also auch solche Sachen sind da thematisiert und das ist wirklich.
Und den gab es ja bereits beim E21, das Bauer Cabrio.
Das gab es schon beim E21.
Das war, also vor Augen hat man es immer vor dem E30. Ich weiß auch gar nicht, ob es danach noch ein Bauer Cabrio gab. Ich glaube ehrlich gesagt nicht.
Ich meine auch nicht, nein.
Beim E36. Ich bin mir nicht so 100% sicher, aber mittlerweile ist es ja ausgestorben. Und angefangen hat es tatsächlich beim E21. Und was wir vielleicht auch noch erwähnen sollten, weil wir ja vorhin über den M3 gesprochen haben, dass BMW halt die Nomenklatur verändert hat und der M3, der Dreitürer war, jetzt der Viertürer ist. Etwas, was so alte Menschen wie wir beide, Lars, nicht mehr... Das können wir nicht mehr begreifen.
Da kommen wir nicht mit.
Warum man sowas macht.
Das ist schon, dass sie schon von E auf F und dann auf G gewechselt haben, ist schon eine Herausforderung. Und dann auch noch dann von einem 3 auf ein 4 zu gehen und den 3er irgendwie, keine Ahnung, und den 2er aufpumpen und den 4er kleiner und ist ja, das ist.
Es zieht sich durch alle Hersteller. Es gibt ja mittlerweile bei Audi, wenn ich es recht in Erinnerung habe, dass die geraden Zahlen die Verbrenner sind und die ungeraden Zahlen, also irgendwie, wenn es jetzt ein A3 ist, ist es immer, genau, die ungeraden Zahlen, das sind immer noch die Verbrenner oder so.
Also das höre ich zum ersten Mal, das weiß ich tatsächlich nicht.
Ja, weil es gibt jetzt auch kein A5 mehr. Das ist jetzt quasi der S4. Also irgendwas haben die sich da wieder neu einfallen lassen, jetzt mit gerade und ungerade Zahlen, okay, dass man darüber entscheiden kann.
Ich also bei BMW ist es gerade, ungerade Coupé oder Viertürer. Ne, ja. Das war mal die ursprüngliche Idee. Ich weiß nicht, ob sie das so konsequent durchziehen. Und Mercedes hat ja jetzt sowieso oder kehrt jetzt von der Nomenklatur wieder ab. Diese EQ-Geschichten, das wollen sie ja auch wieder rückgängig machen. Sieht man auch bei der G-Klasse, die es ja jetzt als rein elektrisches Fahrzeug gibt, ist ja auch kein EQG, sondern G580, was ich auch wieder super finde. Warum 580? Aber egal. Und da hast du vollkommen recht, Marvin. Die ticken gerade alle ein bisschen, was ihre Nomenklatur angeht. Drehen sie ein bisschen durch.
So. Naja, das ist, wenn die Millennials endlich mal in Charge sind in der Marketingabteilung, ja.
Ja. Weil jeder muss ja irgendwie was beitragen und was Neues machen und besser als der Vorgänger. Und dann, naja, wir wissen.
Da kommen wir nicht mehr mit.
Da kommen wir nicht mehr mit, aber wir wissen auch, das ist unsere Altersweisheit, dass das Rad dann ganz oft wieder zurückgedreht wird, komischerweise.
Ne? Kommt alles wieder, kommt alles wieder.
Kommt alles wieder, genau.
Ich glaube, bei dem E90 wollte ich noch erwähnen, weil wir gerade über den Bauer Cabrio gesprochen haben, das war ja der erste Cabrio, der ein Metalldach hatte.
Ja. Stimmt.
Klappdach.
Ja.
Und kein Kofferraum.
Und das war so wenig Kofferraum, ja. Aber das war ja damals irgendwie so unaufgeregt, aber eigentlich ja schon eine tolle Geschichte. Und ist ja dann ein bisschen später erst bei kleineren Fahrzeugen, also bei noch kleineren Fahrzeugen dann ein Thema geworden, ne?
Ja, ist es wirklich eine tolle Geschichte?
Ja, klar.
Nö. Marvin, du entscheidest, komm.
Also, Ich würde auch nicht sagen, das ist eine aber tolle Geschichte.
Marvin, wenn du jetzt eine junge Dame kennenlernst, die Cabrio-Fahren liebt,
aha,
und du hast es ja,
ja,
dann wird das doch euer
Nee, weil die will ja dann immer Cabrio fahren. Dann ist es ja offensichtlich, dass wir nicht kompatibel sind.
Das ist lustig, das ist offensichtlich, verstehst du?
Offensichtlich.
Nein, aber dann kannst du ja geschlossen fahren wie in echt, weil du hast ein Metalldach, ist alles wie gehabt. Und wenn sie mal allein unterwegs ist, kann sie es eben öffnen.
Also bei mir hat es tatsächlich, also dieser Drang danach, kein Cabrio fahren zu wollen, hat bei mir ja auch technische Gründe, weil Cabrios ja nicht so steif sind wie die Äquivalenten in Coupé-Form.
Kommt aufs Cabrio drauf an, würde ich mal sagen.
Ja, also die werden ja schon viel steifer gebaut. Ich habe mal bei einem Automobilwerk gearbeitet als Roboterprogrammierer, wo wir unter anderem für einen Mini Cooper die Schwellerteile gemacht haben. Und die waren viel stabiler. Also die waren, ich glaube, 2,5-mal so dick wie die im normalen Mini Cooper. Ne? Damit sie da einfach die Steifigkeit herbekommen. Aber nee, ich brauche so eine B-Säule, so, das muss da steif sein, das so, ne? Das brauche ich.
Das ist also das Sicherheitsgefühl bei dir.
Nee, auch. Und wie gesagt, weniger Verwindung steif.
Okay.
Ne?
Das ist ja mehr, mehr, ja klar.
Mehr, ja.
Aber wie gesagt.
Also Automotorsport Edition, 50 Jahre BMW 3er, das Modell. Alle 7 Generationen sind da drin, Modellgenerationen sind da drin, detailliert
aufgearbeitet. Du siehst uns schon wieder lachen. man muss es einfach beschreiben.
Das Ding macht Spaß und das werde ich auch behalten, weil hat einen Buchcharakter und das ist cool und der Dreier bleibt der Dreier. Das ist einfach so. Es ist einfach ein.
Ist ein fantastisches Auto.
Ein
absolut.
Ein fantastisches Auto. Vielen Dank, BMW.
Was wiegt der M3 mittlerweile? Also der M5? Da sind wir jetzt bei wie viel Tonnen? Bei 3 Tonnen fast? Mehr als ein Sprinter? Was wiegt ein M3?
Ein M3 wiegt nicht 3 Tonnen.
Ich weiß nicht, was der aktuelle jetzt wiegt.
Nee, der ist ja jetzt gar nicht mal so alt, also schon mit Elektrounterstützung, ne, der 5er, M5.
Der M5?
Genau. Nee, ich meine unter 2, oder?
Der M5.
Aber wenn er mit Elektrounterstützung ist, dann wird
vielleicht 2,2?
2,2, so schätze ich mal.
Schön für einen Sportwagen, finde ich super, gefällt mir. Haben sie früher auch besser hingekriegt, aber lassen wir das mit BMW.
Früher war alles besser, sogar die Zukunft.
Ja, ich weiß, ich bin ein alter weißer Mann. Man sieht es jetzt auch mittlerweile im Gesicht. Ja, die Gesichtsbehaarung ist auch weiß. Was soll ich machen?
So ist es.
Komm nicht aus meiner Haut raus.
So, welches Buch wollen wir jetzt?
Na, Marvin jetzt.
Marvin ist
absolut.
Dann.
Marvin hat irgendwas über Cabrios, stelle ich mir jetzt vor.
Ja.
Meine Hommage an Cabrios. Das ist einfach nur ein Rant über 16 Seiten, wie ich Cabrios hasse. Nein. Also ich habe dazu eine Geschichte vorbereitet, ein Intro, was ich jetzt mal einmal gerne vorlesen möchte.
Wir lauschen.
Bitte. Die 80er, das Jahrzehnt, in dem alles schneller wurde. Stell dir vor, du sitzt hinter dem Steuer eines Fahrzeugs, dessen schnittige Silhouette schon im Stand Geschwindigkeit verspricht. Unter der Haube ein Motor, der von den Abgasen selbst zu Höchstleistungen angetrieben wird. Der Turbolader, ein Gerät, das klang wie aus der Zukunft, doch Realität war. Ein Symbol für Fortschritt, Adrenalin und das Versprechen, dass die Straße dir gehört. Ich habe ein Buch mitgebracht über Turbolader.
Mega. Turboautos, Turbomotoren.
Genau, das Buch ist vom Gerd Hack, den kennt ihr sicherlich.
Den kennt man.
Das ist Ex-Redakteur bei Automotorsport. Eine absolute Legende, was das angeht. Also Fahrzeugtests und so. Ich habe ein bisschen recherchiert. Der hat rund 1500 Modelle getestet bis 2001. Ja, also der war außerdem auch noch Geschäftsführer bei Alpina und so. Also sehr umtriebig, der Mann, und sehr, sehr viel Ahnung. Und das Buch heißt Turboautos, Turbomotoren. Und das ist bis heute ein Klassiker. Also da ist wirklich bis heute, kann man sich mit den Tests, Diagrammen, Versuchen auf die heutige Zeit beziehen. Und das ist einfach fantastisch. Das Buch ist von... Ich muss kurz lügen. Ich meine, ja, ich habe die dritte Auflage von 88 und das Buch habe ich von meinem Vater. Und der Bezug dazu kommt jetzt zu meiner ersten Frage. An euch beide. Mein Vater hatte einen Ford Escort RS Turbo, den MK4. War das, also was für ein Gefühl gibt euch so dieses Auto?
Ist das der mit der großen Theke hinten?
Das war der Cosworth.
Das war die Cosworth-Variante, ne? Aber genau. Ist auch der Mark IV, ne?
Ja.
Ja, okay. Das ist ein unterschätztes Auto in meinen Augen. Mhm. Weil es ein sehr sportliches Auto ist.
Ja.
Auch wenn es ein Ford ist. Aber ganz kurz, wir müssen über das Konzept dieses Podcasts nochmal reden. Ne? Wir stellen hier die Fragen.
Okay, ich verstehe. Okay.
Nein, also ich verbinde damit, dass mein allererstes Auto war ja ein Ford Escort Sport.
Aha.
Also der raus. mit den 100 PS, ne? Auf der Hinterachse.
Der MK3.
Ja.
Ja, ja.
Genau, der MK3 und Ich finde Ford heute attraktiver und besser, auch die älteren Modelle, vor allem amerikanische. Das wissen ja unsere Zuhörer, dass ich eher für amerikanische, also so ein Bronco zum Beispiel, finde ich sensationell, ne? Oder auch ein alter Cabri finde ich auch irgendwie gut. Den neuen Cabri mag ich gar nicht. Und ich finde es ganz verwerflich, will ich nochmal sagen, dass hier in der Werbung Brücken versuchen, geschlagen zu werden von den Marketingleuten. Also das ist wirklich. Das macht man nicht. Also entweder baut man ein Auto, was dem würdig ist im Nachgang, oder man schlägt keine Brücken, sondern verwurstet den Namen einfach.
Da waren sie wieder, die Millennials.
Da waren wieder die Millennials, ja. Nein, also das ist ein unterschätztes Auto, gar keine Frage, aber der Manta ist auch unterschätzt auf eine gewisse Art und Weise, weil er ja eben oft mit dem Lächeln wird ihm begegnet, ne, und es ist ja aber doch ja auch irgendwo auch ein Auto, was sehr sportlich ist, und das ist eben bei dem MK4 auch. Hätte mir trotzdem keinen gekauft damals.
Ja, also mein Vater hatte einen, der fand den anscheinend gut. der ist damit auch Rallye gefahren, meine Mutter übrigens auch, und
da kommt die Leidenschaft her.
Genau, ich konnte gar nicht anders als schnell fahren. Und das war auch immer so, wenn ich damals, ich war ein Schreikind, ja, also ich habe irgendwie nur geplärt. Und die einzige Möglichkeit, mich ruhig zu kriegen, dass ich schnell einschlafe, war, wenn der Vater mit mir Auto fährt. Aber der musste schnell fahren.
Ja.
Ne, langsam, was, das wollte ich auch nicht. Ich wollte schon, dass er schnell fährt. Und ja, deswegen hat er sich auch das Buch geholt, um sein Fahrzeug entsprechend für die Rallye, also es war keine Rallye in dem Sinne, wie man es heute vielleicht kennt, es war eher Slalomfahren, das heißt, da wird dann irgendeine Strecke sich irgendwo ausgesucht, es gab so verschiedene Motorsportclubs, natürlich hier in NRW, in Dorsten hatte einen eigenen Motorsportclub, da war ich dann auch noch drin, viele Jahre, bin da Kart gefahren und ja, da hat er sich dann quasi das Buch gekauft, um dann sein Auto damit zu verbessern, um es besser zu verstehen, wie auch immer. Ja, war ja halt früher so, gab es kein Internet, man musste sich Bücher kaufen.
Und der Gerd
Hack, und selber lesen auch noch.
Ne? Und der Gerd Hack hat ja viele Bücher geschrieben und hat diese Serie, ich wollte ursprünglich sagen, mach's dir selbst, aber es heißt anders, genau. Es heißt, helf dir selbst.
Ja.
Also jetzt helfe ich mir selbst.
Jetzt helfe ich mir selbst.
Und da hat er ja verschiedene Fahrzeugtypen dargestellt und halt aufgeschrieben wie ein Werkstatthandbuch, was man reparieren kann, warten kann etc. Und ja. So habe ich ihn kennengelernt,
ja.
Über diese also Bücher.
Gerd Hack, wirklich absolute Legende, ne, was das angeht. Also ich weiß nicht, ihr seid jetzt ein bisschen mehr im Thema, aber Gerd Hack ist mir tatsächlich der einzige Bekannte, so was diese Richtung angeht, der so viel öffentlich für die Automobilbranche gemacht hat.
Ja.
Im technischen Sinne.
Ja. Ne? Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Er hat das dem Endverbraucher nahegebracht. Und das ist ja auch so ein west- und ostdeutsches Ding. Ne? Also in Ostdeutschland war es ja, also vor der Wende, ganz selbstverständlich, weil es ja eben wenig Ersatzteile für die Fahrzeuge gab, keine richtigen Werkstätten, dass man selber zu Hause den Service gemacht hat, Ölwechsel oder was repariert hat, Teile ausgetauscht hat, wie auch immer. Und Gerd Hack hat das sozusagen übertragen, ich weiß nicht, ob das der Auslöser war, aber hat das in den Westen reingebracht, dass man halt selber sein Auto technisch versteht und halt auch gewisse Arbeiten selber durchführen kann. Und das hat er, da war Pionier sozusagen.
Das, und ich glaube, er war auch zu der Zeit bei Alpina Geschäftsführer, wo der B10 Biturbo rauskam, der mit dem Dampfrad.
Der kennt mit ihr dem das? Dampfrad. Das Dampfrad. Sagt mir irgendwas.
Da gab es in der Mittelkonsole, also beim 5er E34, gab es dann in der Mittelkonsole so ein kleines Drehpoti, womit man quasi den Ladedruck
erhöhen konnte. Oder
ach, wie fantastisch war das denn?
Ja, krass.
Oh, herrlich. Krass. Das war übrigens das erste Auto, was ich aufbereitet hatte, wo ich ein YouTube-Video zugemacht habe. Ein B10 Biturbo.
Na, das muss ich mir nochmal angucken. Das kenne ich tatsächlich nicht oder habe ich nicht mehr vor Augen.
Ich glaube, ich muss es aus Gründen löschen, aber das war auf jeden Fall das erste
hast Auto. Hast du wieder heimlich aufgenommen und dem Besitzer nichts gesagt?
Nee, hat so ein paar andere rechtliche Gründe, aber das ist mittlerweile, glaube ich, nicht mehr online. Ja.
Okay, aber sehr, sehr cool. Und nochmal kurz zurück zum
Escort. Viele laufen halt in die Musikfalle, ne?
Ja. Ach. Das ist, das kann ja das Genick brechen. Ja,
wir machen die Musik noch immer selber, ne? Das haben wir alle selber aufgenommen.
Stimmt, ich sehe die Ukulele im Hintergrund da beim Lars.
Ich sehe viel im Hintergrund, aber eine Ukulele, aber gut. Nochmal kurz zurück zu zum RS von deinem Vater. Was war das denn? Oder Escort, war das ein RS oder was war das?
Ja, genau. Und das war dann der erste Escort, MK4 mit Turbo.
Mit Turbo, also 130 PS roundabout.
Auf jeden Fall 1,6 Liter. Genau, 134 PS, genau, richtig.
Ja. Genau, das war schon die Weiterentwicklung.
Ja. Ja, und das Auto, also
wie gesagt, auf Hinterachse, ne?
Ja. Und mit dem Auto ist er sowohl Slalom gefahren, als auch ganz normal privat. Ne, also wurde im Alltag eingesetzt, aber auch dann zu Rennzeiten natürlich dann andere Felgen mitgenommen mit anderen Reifen und sowas, ne, klar. Aber das war dann immer so, das war damals. Ja, ich sag mal, mit relativ wenig Aufwand, mit relativ wenig finanziellen Mitteln konnte man Spaß haben im Motorsport. Das ist ja heutzutage so völlig aus dem Ruder gelaufen.
Ja, aus dem Ruder gelaufen und auch gar nicht mehr so populär, oder?
Gut, wenn man sich jetzt die Besucherzahlen mal so an eine Nordschleife anschaut.
Ich glaube schon, dass das nach wie vor populär, oder?
Ja, doch. Also was jetzt aber, was es nicht mehr gibt, sind diese klassischen Motorsportclubs. Wie gesagt, selbst Dorsten hatte einen eigenen, Dorsten hat 80.000 Einwohner. Ne? Aber das war natürlich auch die Ära Schumi. Da wollte ja jeder natürlich da irgendwie mitmachen, jeder wollte partizipieren. Ich bin natürlich dann, oder ich musste Kart fahren, ich wollte es natürlich auch. Aber jeder hat ja dann immer gehofft, das wird der nächste Schumi. Natürlich ist es nicht so geworden, ne? Das haben dann nur wenige geschafft. Aber ja, das war die Zeit.
Aus dir ist ja trotzdem was geworden.
Ja, leider kein Schumi. Nee, wobei.
Ja, wobei.
Weißt du, das ist ja viel faszinierender. Meine gleiche Zeit war ja dann Boris Becker und Steffi Graf. Und dann sind alle in Tennishallen gerannt und dann haben sie diese aufblasbaren Hallen da überall hingebaut, ne? Die jetzt
die Winterhallen.
Die Winterhallen, die jetzt irgendwie zweckentfremdet werden zu Indoor-Spielplätzen oder so, weil halt keiner mehr Tennis spielt. So, da war ja dieser, das war so der High, also auf den ich nicht aufgesprungen bin, aber auf das andere wäre ich aufgesprungen, wenn ich dann in dem Alter gewesen wäre. Also der Motorsport wäre dann schon
und noch eher meins gewesen. Nochmal zurück zum Ford. Aus Verbundenheit zur Region oder wie kam das, dass deine Eltern gesagt haben, wir kaufen uns einen Escort RS?
Boah. Den Beweggrund, den kenne ich jetzt nicht. Aber ich vermute mal, dass das Auto einfach schon so von den Grundwerten ziemlich brauchbar war, genau für diese Art von Motorsport. Also dieses nicht schnelle, lange Kurven, sondern alles, also beim Slalom ist es alles immer sehr spitz und langsam. Ne, also es ist keine kleine klassische Rundstrecke. Man erreicht da keine hohen Geschwindigkeiten, aber dafür war das Auto anscheinend ziemlich gut, ziemlich beliebt auch. Ne?
Ich dachte halt natürlich jetzt dann gleich an Ford Köln, NRW, dass es halt auch so einen Lokalbezug sozusagen gab. In Niedersachsen fahren
sie alle Volkswagen. Das kann sein.
Aber der war auch wild, der Wagen. Ne? Das kann man sagen. Also der war schon...
der wog 1000 Kilo.
Ja, also diese 134 PS, die hören sich jetzt nicht so doll an, aber genau, was du gerade sagst, der war eben verhältnismäßig leicht und das war schon auch ein Auto, wo man auch, also wenn man jetzt dann auch auf Zeit oder auf Leistung gefahren ist, musste man auch wirklich Auto fahren können, sonst hat man das Ding kaputt gemacht. Das war schon ein wildes Auto, ne? Also das ist schon so. Weißt du, was mit dem ist? Gibt's den noch?
Der hatte leider einen Unfall damit. Da saß ich auch drin tatsächlich. Also war so ein ganz langsamer Unfall im Winter. Aber ja, das war dann, da kam dann irgendwie eins zum anderen. Dann war da noch am Motor was, dann ist irgendwie hier und dann war da auch ein bisschen Rost und dann hat man sich irgendwann entschieden, ja gut, dann war es das jetzt. Der wurde sowieso nicht mehr zu der Zeit eingesetzt als Rennauto. Und dann musste der weichen. Ne? Also den gibt es leider nicht mehr.
Nee. Den gibt es leider nicht mehr. Hat dich das so ein bisschen geprägt für die Marke? Oder sagst du eigentlich, ist eher der Motorsport, der dich dann geprägt hat?
Ja, der Motorsport. Also Marken sind mir relativ egal. Hauptsache ist es ein deutsches Fabrikat.
Okay. Das ist ja ein Statement, das ist doch gut.
Ja, wobei ich jetzt aber auch nichts dagegen hätte, wenn man sich heute mal umguckt. Ich war auf der Essen Motor Show, ne? Und da hat BYD ausgestellt. Es ist erschreckend, wie gut die Autos geworden sind.
Ja.
Wirklich erschreckend. Ja. Es hat nichts mehr mit den China-Bomber zu tun, was so dieses Klischee war von vor 10 Jahren.
Landwind, wo du, wenn du einen Unfall hattest, keine Chancen hattest.
Ja, das genau, die Zeiten sind vorbei. NCAP, Crashtest, da erreichen die alle 4,5 Sterne oder 5, ne? Dass die Zeiten haben sich geändert, ja.
Das stimmt, aber ich würde nicht unbedingt sagen zum Besseren. Jetzt kommt wieder der alte weise Mann in mir durch. Die Qualität ist sicherlich ähnlich oder gleich gut wie mit deutschen Fahrzeugen, aber es gibt so viele Punkte, wo ich sage, da werden die auch noch aufholen, aber im Augenblick sind sie da noch nicht auf dem Stand. Also ich war neulich in Hannover bei einer Messe, hatte gar nichts mit Autos zu tun, aber da stand Neo oder Nio, so heißen sie. Und da habe ich mit dem Verkäufer dort gequatscht. Auch irgendein Millennial, der hatte von nichts eine Ahnung. Also wirklich gar nichts. Das war einfach nur
Lifestyle-Produkt.
Lifestyle-Produkt.
Für dieses ist gar nicht mehr technisch, für dieses nur noch ein Lifestyle-Produkt. Ja, ja.
Ist wie ein Handy halt. Ne? In 2 Jahren holst du dir eh dann was anderes wieder.
Ja, ja.
Ich war aber letztens für einen Zeitungsbericht bei einer großen deutschen Autozeitung in Hamburg. Und da habe ich...
Kann sich jeder jetzt ein eigenes Bild davon machen.
Genau. Und da habe ich auch mit denen... ich war im Testzentrum und da habe ich natürlich viel mit denen auch gequatscht und so weiter. Und dann eben auch über Elektrofahrzeuge und über chinesische Fahrzeuge und. Und da waren die sich alle ziemlich einig, dass wir auch schon gerade festgestellt haben, Riesenentwicklung bei den Chinesen. Aber sie sind dann doch im Detail noch ordentlich hinterher. Also auch gerade wenn es dann über Langzeittests geht, also wenn die alten Fahrzeuge älter werden und. Also wenn jemanden das völlig, wenn einem alles egal ist und man macht irgendwie Mietauto oder Leasing 3 Jahre und dann ein neues und so, da ist das wahrscheinlich auch egal. Aber wenn so ein bisschen Emotion, Langlebigkeit und also diese Attribute mit reinkommen, dann das schaffen sie nach wie vor nicht. Noch nicht, ja, aber das heißt aber auch, dass halt die deutschen Hersteller immer noch eine Chance haben, sich da zu platzieren. Sie müssen jetzt halt nur die richtigen Entscheidungen treffen im Management.
Also ich finde, die Entscheidung, die ist eigentlich ganz, ganz einfach, die sie treffen müssten, nämlich die Softwareentwickler, die auch für das Infotainment und etc. pp. Verantwortlich sind, die müssen einmal rausgeschmissen werden und dann möchte man mal neue einstellen, die so ein bisschen diese alten Strukturen so ein bisschen durchbrechen, ne? Weil das ist doch mittlerweile irgendwie so, finde ich, der Knackpunkt. Also wir haben jetzt mittlerweile gelernt, Spaltmaße sind relativ egal. Das war mal wichtig, heutzutage interessiert es keinen mehr. Alle meckern über Tesla, aber ich habe auch teilweise neue BMWs bei mir in der Halle gehabt, da waren die Spaltmaße auch scheiße. Also anscheinend ist es egal. Materialien, die entwickeln sich auch nicht mehr großartig weiter. Dann gab es mal Mazda, die haben irgendwie Kork verbaut. Ne, okay, tolle Idee. Aber das, womit es ja steht und fällt, siehe Tesla, ist die Software, das Infotainment-System. Und das kann kein deutscher Hersteller gut.
Ja, und die Konnektivität, ne? Also die, wie es halt mit anderen Geräten auch interagiert, ne? Also mit deinem Mobilfunktelefon oder auch mit deiner Smartwatch, also Uhr oder was auch immer, so diese Geschichte, ja. Die ist aber im Oldtimer egal.
Stimmt. Aber jetzt kurz mal, ich will nur ganz, ganz kurz abschweifen. Habt ihr das mitbekommen, dass VW ihre Fahrzeugdaten aus Versehen öffentlich hatte?
Ja.
Also ich habe natürlich da, weil ich da ein bisschen wie technischer versierter bin, jetzt nicht als ihr, aber ich für mich jetzt, so meine ich das, ne? Also kein Front an dieser Stelle, habe ich mir den Vortrag vom CCC angeguckt.
Chaos Computer Club, muss man dazu sagen.
Genau, genau. Da wurde das mal so ein bisschen aufgedröselt. Also die haben die Daten da alle mal analysiert und die konnten dann also hinterher auch sagen, wer denn beim Verfassungsschutz ein VW fährt, ne? Und wann der wohin fährt. Ne? Und die Daten waren öffentlich. Ne? Fantastisch. Einfach fantastisch.
Das ist etwas, ich glaube, das ist nicht nur VW-spezifisch.
Und nee, das machen alle.
Das, was du, also das machen alle, aber ich glaube auch, dass solche Fehler auch anderen passieren, nur wir haben es noch nicht so auf dem Schirm. Ich glaube auch, dass das, was du angesprochen hast, dass man die Softwareentwickler mal vor die Tür setzen sollte und da quasi von null anfangen sollte, dass der Punkt schon erledigt ist. Ich glaube, das ist schon passiert. Weil auch die deutschen Hersteller mittlerweile große Schritte nach vorne machen. Also ich denke mal an Golf 8, als der angefangen hat, eine Katastrophe, was der an Infotainment-Systemen, Multimedia-Systemen hatte. Das haben die mittlerweile alles ausgemerzt, aber natürlich müssen sie auch da weiter aufholen. Ich habe neulich, Lars, du erinnerst dich, wir saßen im Drive bei Volkswagen und einen Tag später haben sie einen neuen Skoda vorgestellt, den wir da schon mal so ein bisschen hinterm Vorhang haben durchblitzen sehen, den Enyaq, nicht Enyaq, den, oh Gott, wie hieß er denn?
Ja, ich kann mir die Namen nicht mehr.
Farouk oder so haben die noch?
Nee,
oder Karoq?
Neuer, genau, der Elroq. Das ist der neue, kleine. Hm. Und da habe ich mich dann mal reingesetzt. Ich war neulich wieder da durch Zufall. Und super Infotainment-System. Das wird dann auch ausgerollt auf die anderen VW-Modelle. Das funktionierte alles schon sehr, sehr gut. Muss man sich natürlich auch mal in der Praxis angucken. Aber ich glaube, es gibt noch ein ganz anderes gravierendes Problem, nämlich, dass sie sich halt nur auf China konzentriert haben. Und die anderen Märkte halt, insbesondere den deutschen Markt, vernachlässigt haben. Man sieht es bei Mercedes, voll auf die Luxusstrategie gesetzt, weil sie gesagt haben, ja, das ist nun mal das, was der Markt in China haben will. Und jetzt, oh, siehe da, ist dann doch nicht so der Fall. Und dann haben sie auf einmal alle Probleme, weil sie nicht mehr die Umsatzzahlen haben, nicht die Gewinnerwartung, wie sie vor ein paar Jahren noch berechnet haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor, dass man sich mal anschauen muss, für welchen Markt produziere ich eigentlich? Mache ich das bloß für einen Markt? Oder berücksichtige ich dann auch mal den Heimatmarkt? Und dann sind wir auch ganz schnell wieder so beim Thema Protektionismus, was Amerika ja halt auch macht, dass man die eigenen Produkte, die eigenen Marken mehr fördert von staatlicher Seite aus, machen die Chinesen ganz genauso. Das sind so die Punkte, glaube ich, an die man ran muss. Aber
ja, weißt du, was ich mir wünschen würde? Und das gibt es in ganz vielen Sachen.
Dreier.
Ja, Dreier.
Da war er wieder.
Haben wir ja heute, ne? Wir drei. Nein, dass man, also das ist ja alles schön und gut, zahlengetrieben zu sein, ne? Und Betriebe müssen ja auch ihr Geld verdienen, ich verstehe das alles. Aber Leidenschaft, dafür brennen, was machen, was man geil findet, was designen, was irgendwie cool ist, irgendwie so mutig sein, so, das vermisse ich ein bisschen. Und das ist das auch, was ich bei Oldtimern mag. Was gab es für verrückte Autos früher, die dann Veränderungen gebracht haben, neue Modelle oder neue Fahrkonzepte reingekommen sind, oder man hat eben dann irgendwie mal den Turbo mit eingebaut und so. Diese Geschichte, das vermisse ich irgendwie so ein bisschen. Also das ist doch, dann konzentriert man sich auf irgendeinen Markt und dann wird das analysiert und dann, okay, die mögen halt Eier, okay, dann machen wir jetzt irgendwie eiförmige Autos und so, aber sie selber finden irgendwie so das Eiförmige gar nicht cool, sondern was, das Einzige, was sie cool finden, ist, dass sie 246 Autos am Tag bauen, anstatt 150 Autos am Tag. So, das ist irgendwo, wo sie sich dann dran erfreuen, und das ist zu wenig, also ich würde mir wünschen, dass Mercedes auch einfach mal einen raushaut. Also jetzt so ein Sondermodell nach dem anderen zu machen, jetzt irgendwie die fertige Palette zu machen und Sondermodelle zu machen in einer besonderen Farbe oder Innenausstattung oder was auch immer, das ist nicht innovativ genug. Nein, bau doch mal ein Auto, was den Markt aufräumt, wo die Leute sagen, oh, guck mal, ey, das geht, das ist ja geil. Und da kannst du das noch und dies noch und was weiß ich so. Das ist natürlich eine andere Aufgabenstellung, und man geht da natürlich ins Blaue und hat Investitionskosten, wo kein Mensch weiß, ob man die wiederkriegt. Aber dann ist man jemand, der vordenkt, der innovativ ist, der den Markt beherrschen kann, der den Markt auch vorantreiben kann. Im Moment hecheln wir nur irgendwelchen Zahlen hinterher, und VW will der größte Autobauer sein und Toyota will das auch und irgendwie so. Aber ist das ein Ziel, der größte zu sein, oder ist es, das ist doch viel mehr ein Ziel, der
innovativste, der zu sein, Vorreiter zu sein.
Der Vorreiter zu sein, ne? Also ich will doch der Trendsetter sein und nicht der Trends hinterher rennt, so. Das ist, das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen. Ja.
Da schließen wir uns einfach an. Kann man nicht besser sagen, oder?
Dann schauen wir mal, was dein Buch heute ist. Vielen Dank, Marvin.
Ich bin auch noch gar nicht fertig. Nee, Moment. So schnell kommt ihr mir hier nicht davon.
Entschuldigung. Ich habe nur so ein, ich lusche ja mit dem linken Auge Richtung Zeit.
Ach, Zeit aber ist relativ. Ja,
was ist Zeit?
Die müssen wir uns jetzt nehmen.
Wir haben sie.
Marvin gefällt mir. Merkst du, wie er das Ruder hier übernimmt? Das finde ich gut. Gefällt mir.
Also wir überspringen jetzt vielleicht den Technik-Part, weil das wird jetzt, ne, das wäre ein bisschen zu langwierig. Wir wissen jetzt alle, es ist durch Abgase angetrieben, ist mit Luft komprimiert, weil komprimierte Luft, ne, also dichter, also so, bla bla bla. Was ich aber noch gerne, also der BMW 2002 Turbo, das war das erste deutsche Serienauto mit Turbo. Und habt ihr den mal gefahren?
Leider nicht. Oft gesehen, aber leider noch nie gefahren.
Aha.
Lars, der Autobahnschreck.
Welches Auto?
Der BMW 2002 Turbo.
Ah, ich bin noch nie in 2002 gefahren, nein.
Ah, ich schon. Leider nur aus der Halle rein und raus. Also ich kam nicht in den Genuss.
Der Ladedruck war da noch nicht aufgebaut.
Genau.
Da war noch kein Ladedruck aufgebaut. Nee, ich bin tatsächlich, das ist eigentlich was auf meine Bucketlist muss.
Ja, ich meine auch.
Ich bin noch nie überhaupt in 2002 noch nie gefahren.
Hallo BMW, könnt ihr uns hören? Hallo.
Genau. Oder vielleicht kann Porsche uns hören mit dem 930.
Hallo,
ja, der erste Porsche mit Turbo. Ja. Nochmal kurz, um das abzuschließen. Erste Serienauto mit Turbo. Wisst ihr das? Wisst ihr noch, welcher das war?
Der erste Serienauto mit Turbo.
Weltweit erste Serienauto.
Das war jetzt nicht der 2002, oder?
Nee, das war das erste deutsche Serienauto mit Turbo. Aha.
Dann bin ich beim Charger. Japaner. Dodge Charger, sowas in der Art?
Nee, ein Japaner, oder?
Na, ganz falsch.
Honda.
Nein.
Amerikaner.
Es ist europäisch.
Europäisch.
Europäisch? Europäisch?
Dann bin ich bei einem Franzosen irgendwo.
Es ist ein Saab 99 Turbo.
Saab Turbo, natürlich. Saab Turbo,
das kam 78. Das war das erste Serienauto mit Turbo.
900 oder?
99.
99.
Wie viele Autos haben die gebaut?
Der Vorgänger vom 900.
Auto sprechen?
Bitte?
Wie viele Autos haben die denn gebaut? Kann man da von einem Serienauto sprechen?
Also Serie muss halt immer, glaube ich, mehr als 5, ne?
Marvin hat voll recht, das ist absolut, das ist eine Großserie gewesen.
Ja.
Nee, ist ein super Auto. Also finde ich in der Tat. Also ich finde den sehr, sehr gut.
Hm. Bei den Amerikanern war es so der Buick Grand National, das war so auf den amerikanischen Markt so die erste Turbo-Innovation. Lars, da, ne? Muss ich dich jetzt wieder angucken?
Ja, die alten Buicks mag ich, die neueren nicht. Und das ist dann schon eher einer, der so ein bisschen neuer ist. Ich mag diese aus den 50er, 60er Jahren. Diese Buicks, diese großen,
Gangster, ne, Mafia-Fahrzeuge, so, die sind sehr cool. Ich wäre dann doch eher bei dem Saab, also den Saab 9000 Turbo, der ist natürlich schon.
Also ja. Nur mal so, der Saab, der ist fast 20 Jahre gebaut worden.
Das ist ein super Auto, ein super geiles Auto. Und er war ja auch sehr beliebt in der USA. Ne? Mhm. Der Saab.
Ja, aber ich finde es ein sehr, sehr interessantes Thema. Also generell Turbo, weil Turbo beherrscht da mittlerweile. Also kennt ihr noch ein Auto? Jetzt kein GT3 RS oder irgendwie sowas. Also nicht so ein spezielles Auto, aber ein Serienauto ohne Turbo.
Ein Serienauto ohne Turbo.
Keine Ahnung. Also vielleicht gibt es irgendein indisches 1,1 Liter, keine Ahnung, irgendwas Ding ohne Turbo oder so. Das weiß ich nicht. Aber jetzt ich sag mal von den Top 5 oder Top 6 Herstellern Serienauto ohne Turbo. Das gibt es nicht
mehr. Sind die eigentlich alle mit Turbo? Hast du vollkommen recht.
Ja. Also Turbo dominiert komplett den Automobilmarkt. Und es hat sich natürlich auch viel getan. Ne? Es gibt jetzt Turbolader mit elektrischer Unterstützung, VTG kennen wir natürlich auch, ne? Also Hybrid und Plug-in, so, das ist auch wieder so ein Thema. Was ist für euch heutzutage, würde ich sagen, so der Inbegriff von Turbo-Auto?
E63 S mit dem B-Turbo.
Mhm. Inbegriff bin ich immer noch beim Porsche-Turbo.
Wahrscheinlich ist das so, ja. 911er Porsche Turbo, ja.
Also ja, okay, nicht also, Taycan Turbo.
Nein. Das ist, da muss man ja auch sagen, dass ja der Turbo auch wirklich ein Turbo, ne? Also das ist ja.
Ja.
Ne? Also.
Ja. Ansonsten also für mich irgendwie die Speerspitze ist dann natürlich der GT2 RS, ne? So als, ich sag mal, mehr geht nicht turbomäßig so. Mhm. Ne? Aber ich ein Modell, was ich finde, eine Generation und auch eine Fahrzeugart, wie kein anderes Auto geprägt hat, ist der Golf. Der Golf GTI.
Der Golf GTI, ja, ganz klar. Also das ist natürlich eine Ikone.
Ja, aber nicht, also da würde ich ein bisschen widersprechen, da würde ich nicht sagen, dass der primär für ein Turbo steht. Also, dass der Golf eine Generation geprägt hat, gar keine Frage. Insbesondere auch der GTI, aber das ist jetzt nicht so, dass ich als erstes an Turbotechnik denke, wenn ich an
GTI denke. Nein, bei Turbotechnik, ich glaube schon, bei Turbotechnik denkt man an den 911er. Man denkt an B-Turbo, also an die ganzen AMG-Modelle.
Klar. Also das, was ich ausdrücken wollte, war, welches Auto hat denn das Turbo wirklich so in der breiten Masse so populär gemacht? Ja,
dann bist du.
Das war schon der GTI.
Dann bist du beim
GTI. Das war der GTI.
Ja.
Andächtiges Schweigen, das finde ich gut, ja. Aber wir überlegen alle, aber es gibt nichts anderes, hast du vollkommen recht.
Nein, es gibt nichts.
Das ist die Masse. Schon.
Ja. Dann gibt es jetzt noch, wenn ich jetzt mal den Sprung weiterdenke, also Turbo, ne, das war jetzt so der klassische Verbrennermotor, dann gab es den Diesel immer mit Turbo und dann, also ne, so geht es immer weiter. Und die nächste Stufe ist ja jetzt Elektro.
Ja.
Also dieses einfach brachiale Leistung, also wirklich fokussiert 100% auf Leistung. Und ich freue mich, was in 20 Jahren ist. Also weil es noch extremer wird.
Das ist die Frage, ob das technisch tatsächlich jetzt noch weiter ausgereizt werden kann.
Ah, ich kann mich an die Zeiten erinnern, damals der M5, E60 M5, ne, der 5 Liter V10. Der hatte so um die 5 Sekunden 0 auf 100. Ne, und das war damals ja schon, ja, das ist ja absurd, das, genau. Ne, wie soll es denn schneller gehen? Und also so. Ne? Und das ist ja heutzutage für so einen Golf GTI sehr easy machbar.
Easy machbar, ja. Ne? Ja, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, da war ich noch sehr klein, 6, 7 vielleicht oder so oder 8, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie sowas in dem Dreh. Da hatte ein Kollege von meinem Vater einen Passat Diesel mit 90 PS. Und die standen beide vor dem Auto und waren so begeistert, dass man so einen laufruhigen Diesel mit 90 PS und wie viel Newtonmeter der hat. Und das ist ja so, ne? Also es war natürlich auch keine Rakete damals, das meine ich damit nicht. Also das ist jetzt nicht vom Turbo, sondern mir geht es um den Inhalt des Gespräches, ne? Wenn du dann guckst, was es heute für Dieselmotoren gibt, ne? oder was Audi dann eben auch gemacht hat, dass sie mit dem Diesel auf die Rennstrecke gegangen sind und sowas, ne?
Le Mans, ja.
Ja, also wenn man das natürlich sieht, wenn man die letzten 20 Jahre sieht und man sagt, okay, da gibt's eine ähnliche Entwicklung in den nächsten 20 Jahren, dann wird das auf jeden Fall nochmal wieder wild, ja.
Das glaube ich halt nicht, weil bei einem Verbrennungsmotor hast du immer Optimierungsmöglichkeiten gehabt. Bei einem Elektromotor, wir sind doch jetzt schon bei Beschleunigungswerten 0 auf 100 von 2 Sekunden und drunter. Und also mehr geht nicht. Also du kannst ja nicht sagen, wir gehen jetzt in den Minusbereich, ja, minus 2 Sekunden, sondern irgendwann ist halt von 0 auf 100 bei
einfach Zeitreisen.
0,5, ja, Zeitreisen, genau. bis bei 0,5 Sekunden, dann ist Ende Gelände. So.
Ja.
Und also Leistung ich glaube, ist skalierbar über die Batterie.
Eine andere Energieart, wie wir das geben.
Das ja? kann sein. Das wissen wir alle nicht. Kann man nicht in die Glaskugel und gucken, aber ich glaube.
Vielleicht wird die Leistung ähnlich bleiben, aber es wird zum Beispiel viel effizienter werden.
Ne? Dann sind wir vielleicht wieder beim Wankelmotor.
Es wird, ja, möglicherweise. Ist ja
gerade in der Diskussion, ne? Mazda, die wieder mit ankommen mit dem Wankelmotor, insbesondere als Wasserstoffverbrenner, da eine besondere Effizienz halt sehen. Wer weiß, das kann natürlich sein, aber ich glaube, beim batterieelektrischen Fahrzeug, da haben wir jetzt schon fast alles gesehen.
Aber trotzdem sage ich auch hier wieder, die Zukunft wird schön. Die wird bestimmt besser. Es entwickelt sich weiter.
Das auf alle
Oder
Fälle.
Jetzt, Moment. Ich habe noch eine Frage.
Oha.
Jetzt, ich habe noch eine Frage. Ist zwar hier ein Oldtimer angehauchter Podcast, aber der neue C63, darf der kein V8 mehr sein?
Nein.
Das ist so ähnlich wie im M3 und M4. Weißt du, 63er.
Nee, das ist wie Ford Explorer, das ist wie Ford Capri und wie Ford Mustang Mach-E. Wenn du was Neues machst, dann gib dem Kind auch einen neuen Namen. Ja. Nenn nicht ein C63, wenn es kein C63 ist.
Und wir verraten den Millennials jetzt mal ein Geheimnis. Ja, ein C63, der 63 hieß früher 63, weil das hubraumbezogen war.
Genau.
Und es war nicht irgendwie eine Zahl, die man beim Sudoku sich zusammengewürfelt hat. Nein, also von daher, das hatte alles
einen 6,3 Liter aus dem V8.
Das hatte alles einen Sinn. Ja, und ein G580 oder heißt er 560 oder 580, weiß ich nicht, das macht halt keinen Sinn. Ja, ein Maybach.
Weil es eben kein 5,8 Liter ist, ne?
Genau, ein Maybach 62 oder 52 heißt der Kleine, das war dann halt nicht hubraumbezogen, sondern es war die Länge, aber es war ein Bezug da. Und ein C63, da ist kein Bezug, der ist nicht 6,30 Meter lang und der hat keinen Hubraum von 6,3 Litern. So, und dann macht das halt keinen Sinn und dann bin ich voll bei dir, Lars, zu sagen, da muss man sich einfach einen anderen Namen einfallen lassen. Ist ja ein tolles Auto. Ist ja auch beeindruckend von der Technik her, was du aus einem Vierzylinder rausholen kannst. Aber ich sag auch mal so, ich habe mal einen AMG A35 heißt der dann, glaube ich, gefahren. Probeweise. Und ja, beeindruckend, was für eine Leistung, aber es war null Emotion dahinter, weil es gehört halt mehr dazu, als Beschleunigungswerte zu haben. Da geht's um den Sound, da geht's ums Gefühl und das hat der halt mit seinem Vierzylinder da nicht produziert. Ja, ich habe mal einen Sechszylinder Diesel gefahren, der hat mehr Emotionen gehabt als der Vierzylinder von AMG.
Okay, da muss ich natürlich jetzt die Opposition hier bestellen. Ne? Also für mich zählt, was bei rauskommt. Also die reine Leistung. Und damit meine ich nicht nur Beschleunigungsleistung, sondern generell Fahrleistung. Und denn, weil ich gerne schnell fahre ist und ich gerne mich nur nicht schnell anhöre, ne, möchte ich natürlich nicht nur die PS auf die Straße bringen, sondern also das nicht nur hören, so meine ich, sondern auch wirklich
spüren.
Dynamisch spüren. Und wie ist das Gegenteil von leise? So. lieber leise, schnell, okay. Als laut und langsam.
Ja.
Weil da, für mich war der C63 ein Auto für Leute, die also Krach machen wollten, die gar nicht dynamisch schnell fahren wollten, sondern die einfach nur Krach machen wollten. Und das wurde ihnen jetzt weggenommen. Und das ist richtig so.
Das ist auch okay. Also ich gehe da ja voll mit technisch, was du halt sagst, dass es um die Leistung geht, aber nicht 0 auf 100, sondern das Fahrerlebnis. Aber nichtsdestotrotz, die Namensgebung ist ja was ganz Essentielles. Und wenn wir ein Auto uns zulegen, egal ob kaufen oder leasen oder wie auch immer, das ist ja sehr viel emotionsgesteuert. Ne? Wenn wir rational ein Auto kaufen würden, dann reicht ein Dreizylinder, brauchst du kein AMG C63 oder was auch immer. Deshalb, wir sind emotionsgetrieben und zu den Emotionen gehört natürlich dann auch die Namensgebung, da gehört die Heritage dazu. Und ein C63 von heute ist halt nicht mehr das, was es früher war. Und dann gibt dem Kind einfach einen anderen Namen, dann ist das absolut legitim. Und genauso auch, wir hatten es ja vorhin einmal ganz kurz angesprochen, Porsche Turbo. Es gibt einen Taycan Turbo. Ja, Taycan ist ein Elektroauto.
Das ist Quatsch.
Ja, was soll das? Das ist auch Quatsch. Ja. Also da kann ich auf die Art und Weise auch keine positiven Emotionen vermitteln. Ist okay, wenn man auf die Heritage zurückgreifen will. Und das ist ja auch essentiell. Das ist etwas, was wir den Chinesen als Vorteil vorweg haben sozusagen. Chinesische Autos haben keine Heritage. Und wir haben aber als europäische Autohersteller eine Heritage. Und dann kann man durchaus das als Verkaufsargument benutzen, aber nicht auf so eine plumpe, auch dumme Art, muss ich einfach mal so sagen.
Ja, und dieses Fahrzeug hat ja jetzt, ob man Elektro mag, moderne Autos oder nicht oder wie auch immer, aber das Auto hat ja Fahrerlebnis. Also das ist ja, das hat ja Fahrperformance, ja. Also da reden wir ja über ein Auto, was abliefert, wenn es um Fahrperformance geht, ne? Das hat er ja ohne Zweifel. Und deshalb hat er das eigentlich gar nicht nötig. Naja, wie auch immer. Ich würde mir eh dann einen älteren holen. Weil das ja viel schöner ist.
Deshalb sind wir ja auch ein Oldtimer-Podcast, ne? Ist ja ganz klar.
Ist das mit dem Rückspiegel eigentlich so mehrere Meterebenen?
Ja. Definitiv.
Also nicht nur, dass es der Rückspiegel ist, also der physische Rückspiegel,
ja.
Genau, sondern auch, dass man zurückblickt in den Spiegel.
Das ist.
Und dass man zurückblickt, also weil Spiegel eine Zeitschrift ist.
Ja, genau. So, Tagesspiegel, der Spiegel. Wie hast du das immer gesagt im Fernsehen? Da gab es ja hier die
Presseschau.
Die Presseschau. Das ist ja auch ein Rückblick über die vergangene Woche, wie auch immer, wo man über die Themen diskutiert. Also du hast es perfekt begriffen. Wir haben unseren Job gut gemacht, Lars. Der Rückspiegel ist auf verschiedenen Metaebenen. Ich liebe ja dieses Wort. Fee super. Oh,
fantastisch.
So ist das zu begreifen. Wie ist das bei Nass und Schaumig?
Da gibt es auch mehrere Metaebenen.
Das ist so, ja. Und es gehört ja auch zusammen, Nass und Schaumig.
Und es passt zur Autopflege.
Genau.
Obwohl ihr ja mittlerweile gar nicht mehr so über Autopflege redet.
Nee, also der Podcast hat ja mal tatsächlich relativ spitz mit dem Thema angefangen, Autopflege. Dann hat er sich zu so einem Laber-Podcast entwickelt, also wo man einfach über Gott und die Welt spricht. Also darauf, wo wir Lust drauf haben. Und ich finde das Format, finde ich, super. Das gefällt mir auch viel besser als YouTube-Videos zu drehen, tatsächlich. Ne? Und Zuhörerschaft gibt mir auch recht. Also die Statistik, die lügt dann. Ich müsste jetzt nochmal aktuelle Zahlen raussuchen, aber die zuhören, die hören lange zu. Ja. Ne? Also es ist nicht dieses klassische wie bei einem YouTube-Video, dass man so sich die ersten 10 Sekunden anguckt oder durchscrubbt oder so. Nö, das wird sich, die Folge wird sich komplett angehört.
Das kann ich auch nachvollziehen. Also ich bin auch wirklich Hörer der ersten Stunde sozusagen und finde, dass diesen Wandel, wie du ihn beschrieben hast, der ist mir natürlich auch nicht verborgen geblieben, aber das finde ich ja so schön. Es ist halt eben nicht gescriptet, ist halt nicht so wie beim YouTube-Video, wo du ja ein Gerüst hast, ein Skript unter Umständen, sondern das, was du jetzt so als Laber-Podcast bezeichnet hast, ist halt das, was ein normales Gespräch halt hergibt, ne? Und ein Podcast machst du ja in erster Linie mit jemand anders zusammen, wo man sich austauscht und es ist halt ein Gespräch und das entwickelt sich mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Also finde ich sehr, sehr schön. Und ich freue mich, dass ich mit den beiden Protagonisten mit Nass und Schaumig heute im Rückspiegel-Podcast zusammensitze.
Also ich bin der Schaumige.
Ah.
Lars akzeptiert einfach sein Schicksal.
Ich weiß es nicht. Also er guckt skeptisch gerade.
Ja, ich habe mir nie überlegt, was ich sein will, ob ich nass oder ob ich schaumig sein will. Aber ich glaube, man muss ja erstmal nass sein, bevor man schaumig wird. Also von daher.
Du kannst ja auch überlegen, ob du Rück- oder Spiegel bist, vollkommen egal. Wenn du
da bin ich ja auf einer ganz anderen Metaebene unterwegs.
Jetzt reizen wir aber das Wort mit der Metaebene auch richtig schön aus. Wenn du keine dritte Frage mehr hast, Marvin, dann würde ich mir erlauben, einmal auf mein Buch zu sprechen zu kommen.
Ich bitte drum. Ich hoffe, Thema hat euch gefallen. So ein bisschen Ausflug in die Turbos. Ne?
Da ist die Luft auch noch nicht raus.
Ja.
Ja. Da können wir noch ein bisschen Druck drauf bringen, ja. Nein, das ist interessant. Vor allem ist es schön, dass viele Sachen nimmt man ja so hin und hat sie nicht mehr bewusst. Und du hast hier ein Bewusstsein wieder für ein wirklich hoch emotionales, interessantes Thema gemacht in der ganzen Fahrzeugwelt. Und ich werde mich da tatsächlich animiert, also ich fühle mich animiert, da wieder nochmal mit zu beschäftigen.
Mhm. Vielen Dank. Abschließend zum Turbo, welches ist denn der Turbo für euch, also Frage jetzt mal auch von unserer Seite aus, der Turbo für euch oder für dich, Marvin, den du, wie soll ich das sagen, also ein Turbo ist ja kein unkompliziertes Bauteil. Und ich denke jetzt gerade an ein Fahrzeug und ich würde einfach gerne wissen, ob es bei dir ähnlich ist, wo du sagst, ja, mit dem Turbo ist zwar ein geiles Auto, aber nicht unproblematisch. Gibt es da ein Auto, an das du denkst?
Da fällt mir sofort ein E46 320D ein.
Okay.
Da muss man da irgendwie alle 80.000, 90.000 in Turbo wechseln. Mhm. Aber also meinst du jetzt so diese technischen Probleme oder?
Genau, die technischen Probleme. Ich denke da nämlich an ein Lancia Integrale, Delta Integrale. Mhm. Ja, das war für mich damals so der Inbegriff von einem mega sportliche Auto, was aber höchst problematisch war.
Ja. Ja, aber nicht nur am Turbo, ne?
Ja, aber insbesondere. Gut, ist ein Italiener, ja, können wir drüber reden.
Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Ne? Ich habe erst gewartet, sagt's ein anderer.
Aber das ist zum Beispiel so ein ganz klassischer Turbo.
Stimmt.
Auch von meiner Vita her, der Zeit, in der ich jung war, das ist das auch der klassische Turbo. Verbinde ich eher als was hast du gesagt?
96. E46, 320. Nee, weil das irgendwie akut war, das Thema, zu der Zeit, stimmt, wo ich auch ein E46 hatte. Ne? Also,
ja. Okay.
Gut. Lassen wir die Turbo-Geschichte mal hinter uns. Gucken wir mal auf den Vergaser. Ich habe nämlich, natürlich gucke ich auch mal hier und da auf verschiedenen Internetplattformen nach schönen alten Autos. Und in Amerika gibt es eine große Plattform, die heißt Bring a Trailer, also bring deinen Anhänger mit, wenn du dein Auto hier kaufen willst. Vorwiegend klassische Fahrzeuge, aber auch Supersport- oder Sportfahrzeuge. Und da ist mir ein Auto aufgefallen, ein Mercedes 220A Cabriolet. Das heißt, wir reden hier von einem Fahrzeug, was vorkriegstechnisch entwickelt worden ist, aber Anfang der 50er erst auf den Markt gekommen ist. Aber so eine typische Barockform hat mit ausgestellten Kotflügeln und wirklich vorkriegsmäßig aussieht und auch die Technik Vorkriegstechnik ist. Und das war aber ein ganz besonderer, weil der bemalt war. Und zwar mit floralen Mustern. Und der war vor wenigen Wochen in Amerika dort bei Bring a Trailer zum Verkauf. Hat auch, ich glaube, $160.000 gebracht, also schon sehr hochpreisig. Und da ist mir eingefallen, dass ich über dieses Kunstprojekt ein Buch habe. Und zwar, der Künstler ist Hiro Yamagata und das Kunstprojekt heißt Earthly Paradise. Und der hat Folgendes gemacht, der hat 22 Mercedes 220A Cabrios sich besorgt, die komplett restauriert oder restaurieren lassen, die also technisch und optisch in einem hervorragenden Zustand dann waren und hat die alle handbemalt mit floralen Mustern, alle unterschiedlich. Und in diesem Buch, das ist quasi ein Bilderbuch, welches den ganzen Prozess begleitet, was sehr aufwendig gemacht ist, wird das dargestellt. Also du hast dann wirklich Seiten zum Aufklappen, du hast die originale Bedienungsanleitung oder Verkaufsbroschüre so haptisch nachgedruckt mit Erhebungen drin, also als wenn du denkst, du hast diese alte Anleitung in der Hand. Und da wird der ganze künstlerische Prozess dargestellt. Angefangen, wo hat er die Autos her, wie die restauriert worden sind, also was ja für uns auch wirklich ein Thema ist, wie dann der Zustand war, bevor er die bemalt hat und dann halt richtig mit Skizzen auch drin in dem Buch, wir werden das mal nachher auch in die Shownotes packen, wie diese Fahrzeuge bemalt worden sind. Und das ist in meinen Augen so ein bisschen Konkurrenzprodukt, wenn man das so sagen darf, in der Kunst zum BMW Art Car. BMW hat ja verschiedene Modelle von Künstlern, zeitgenössischen Künstlern bemalen lassen. Also Andy Warhol hat einen BMW M1 bemalt und. Und was ich so faszinierend finde, die Fahrzeuge sind perfekt gemacht. Also das sieht fast aus wie ein Airbrush. Das ist alles aber von Hand aufgetragen mit einem Pinsel. Du siehst aber nicht die einzelnen, also du siehst nicht das Material, was aufgetragen wird. Heute würdest du sagen, das ist eine Folie, das ist eine Folierung. Das sieht so perfekt aus. Und der hat halt, wie gesagt, diese 22 baugleichen Fahrzeuge genommen und alle in dieser Art und Weise lackiert. Und das wird halt in diesem Buch dargestellt. Und das ist so großartig. Das Buch selber gibt es gar nicht.
War das eine Auftragsarbeit oder war das?
Das habe ich hier nicht rausgelesen.
Sein künstlerischer Antrieb oder, und ist das in Japan statt? Hat das in Japan statt?
Nee, das ist ein amerikanischer Künstler, der ist zwar in Japan geboren, aber der lebt in LA. Oder lebt in LA, aktuell weiß ich nicht, wo er ist. Das, soweit ich es rausgelesen habe, war jetzt keine Auftragsarbeit von Mercedes, sondern das war der künstlerische Antrieb. Und das ist wirklich phänomenal.
Also die Autos auch gut verkauft gekriegt, ja?
Also sagen wir es mal so, sie sind ja,
offensichtlich, ja auch ein Invest, ne?
So, sie sind also, ja offensichtlich im Handel und liegen halt so zwischen 200.000 Euro. Ich glaube, 2014 habe ich eine Auktion gesehen bei AM Sotheby's, auch da schon 160.000 Euro. Und ist natürlich so, dass man damit nicht fahren kann. Ich habe mir dann Videos auch angeguckt bei YouTube, dass dann auch schon mal eine Ausfahrt damit gemacht worden ist, aber das ist ja ein Kunstwerk auf Rädern. Also kannst du ja nicht tatsächlich benutzen. Also damit fährst du keine Oldtimer-Rallye mit oder so. Ja. Aber wirklich perfekt aufbereitet. Die Fahrzeuge, als sie restauriert waren, sind alle weiß grundiert gewesen, sage ich mal. Und da waren die schon 1+ vom Zustand her. Ja, also sehr, sehr gut aufbereitet. Und der hat halt diese rollenden Kunstwerke draus gemacht. Fand ich super beeindruckend und viel beeindruckender dann halt, dass es diese Autos tatsächlich noch gibt, dass sie noch gehandelt werden.
Ja, das ist ja der Hammer, ne?
Und das Buch selber gibt es natürlich nicht mehr, aber man kann das gebraucht kaufen und es ist gar nicht so teuer, kostet so auch so 150, 160 Euro, habe ich im Schnitt gesehen. Kann man sich also durchaus leisten und es ist ein richtiger Bildband. Also es ist eher ein Bilderbuch, als dass es mit Texten garniert ist. Aber die ganze Entstehungsgeschichte dieses Kunstprojekts wird halt da wiedergegeben und ich finde auch auf eine sehr originelle Art und Weise. Teilweise sind die Seiten zum Aufklappen, dass du großformatige Bilder drin hast und so, und das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und das ist auch etwas, was ja auch zur Oldtimerei mit dazugehört, also Oldtimer in der Kunstszene. Denk mal ans MoMA in New York, da sind Autos ausgestellt, weil sie einfach als Design-Ikonen gelten. Die BMW Art Cars haben wir gerade angesprochen. Ebenfalls Kunst. Und das ist ein Aspekt, den haben wir hier zumindest noch gar nicht beleuchtet. Im Rückspiegel.
Nein. Aber wir sind ja auch von der Kunst der Fahrzeuge angetan. Also,
du meinst, die Fahrzeuge sind selber schon die Kunst?
Ja, so ungefähr.
Also beim 220er kann man das durchaus sagen. Das ist die Baureihe W187. Bei Mercedes heißen die ja immer W. Und 1278 Stück sind gebaut worden, von 51 bis 55. Und 22 davon, wie gesagt, von Hiro Yamagata verschönert. Floral bemalt. Also es hört sich jetzt so, wie sagt man, peripher an? Nee, so profan an, floral bemalt. Aber ihr habt das Bild schon gesehen vom Cover. Das ist halt echt hochwertig, ne? Das ist wirklich Kunst. Kann mal gucken, ob ich hier zwischendrin euch mal was zeigen kann. Dann gibt es halt richtig Skizzen dazu, wie man das halt, was er für Designskizzen gemacht hat. Er hat auch Modelle im Vorfeld erstellt. Kleine Modelle, ich sag mal im Maßstab 1 zu, weiß ich nicht, 16 oder so. Damit er sich die Wirkung anschauen kann, wie das dann ausschaut, wenn die bemalt werden. Und ein ganz, ganz tolles Kunstprojekt. Wir stellen euch Bilder in die Shownotes und wer da Interesse an so einem schönen Bildband hat, dem kann ich das nur ans Herz legen. Wie findet ihr das, wenn man Oldtimer individualisiert, sage ich mal? Ist das ein Frevel?
Nein. Finde ich auch nicht. Ist wie mit dem Tuning, ne? Darf man auch?
Ja.
Ist auch eine Art Tuning. Also macht jetzt nichts schneller, macht nichts besser, aber macht was schöner.
Ja.
Und deswegen finde ich es voll okay.
Schöner Vergleich. Sehr schöner Vergleich.
Ja, ich finde, man darf alles machen. Also es ist ja auch immer wieder, ich bin ja einmal im Jahr auf der SEMA, ne, auf dieser großen Zubehörmesse in der USA, wo dann auch oft klassische Fahrzeuge komplett verändert werden, also ganz modern, ganz tief oder was auch immer, oder moderne Felgen drauf oder ein modernes Entertainment-System reingebaut wird und. Und man steht dann schon manchmal vor so einem 356 Porsche und denkt sich, aber auf der anderen Seite, die Leute haben Spaß dran, es gefällt ihnen und warum nicht? Also das ist, gibt natürlich so Fahrzeuge, also wenn es dann irgendwie Kulturgut ist, weil es das nur einmal noch gibt oder nur noch ganz wenige gibt oder so, da würde ich dann auch sagen, komm, weniger ist mehr, erhalte das Fahrzeug, sieh zu, dass das möglichst originalgetreu ist, auch um eine Restauration machen, also damit habe ich mich ja viel beschäftigt in meinem Leben, Interieur originalgetreu restaurieren, Materialien nehmen aus dieser Epoche und so weiter, also das wirklich auf die Spitze zu treiben, da habe ich mehr für über, aber ich finde das komplett in Ordnung, also man soll schon auch machen, was einem Spaß macht, was einem gefällt. Und da kann ja auch was Gutes bei rauskommen. Na, man soll dann der Vordenker sein, vorantreiben, das ganze Thema. Und wir wollen ja auch die Millennials für Oldtimer begeistern.
Das wird uns nicht gelingen.
Da musst du so Emoji-Sticker dann aufs Auto kleben.
Sehr schön. Früher war es der große Aufkleber Atomkraft, nein, danke. Und jetzt machen wir ein großes Emoji drauf. Das sieht ja dann auch ähnlich aus. Aber ich muss dir ein bisschen widersprechen, Lars. Es gibt nämlich eine Einschränkung, wo ich dann nicht mit mir diskutieren lasse. Das ist das Zerstören von Kulturgut. Also neulich.
Nee, zerstören nicht. Was?
Du hast ja gesagt, es ist alles erlaubt. Ne? Es gibt ja Leute, die zum Beispiel auch wegen der Klickzahlen, wie heißt das, Clickbait, dann Autos zerstören. Ich habe neulich ein Video gesehen, wo ich mir an den Kopf gefasst hat, da stand ein Rolls-Royce-Phantom irgendwo in der Wüste, wo du aber sagst, egal was mit dem Auto ist, du kannst es zerlegen und die Ersatzteile für einen anderen Wagen benutzen, wenn der jetzt nicht mehr herzurichten ist. Und die haben den einfach komplett zerstört. die haben einfach sich aufs Dach gestellt, rumgesprungen, Kühler rausgerissen und. Und da sage ich, nee, tut mir leid, das hat dann für mich auch nichts mehr mit Kunst oder wie auch immer zu tun. Da bin ich dagegen. Das wäre für mich die einzige Ausnahme, wo ich sage, man kann nicht alles machen, genau, was man will.
Also eingehend in dem Video, in unserem Video, sage ich schon, in unserem Podcast, haben wir über Militärflugzeuge gesprochen, habe gesagt, dass ich da nichts mit anfangen kann. Also Gewalt und sowas, da bin ich wenig für zu haben. Nein, das ist ja schmerzhaft, da auch zu gucken. Da würde ich mir nicht nur einen Kopf fassen, da würde ich wegklicken.
Na, vor allen Dingen, da haben Leute was geschaffen. Das einfach sinnlos zu zerstören, das macht halt für mich keinen Sinn.
Aber sowas meine ich nicht. Aber wenn man jetzt das Ding halt nimmt und man macht da irgendwie ein modernes. Ich war mal in Schweden auf einer, da gibt's eine Automesse über Ostern immer. Karfreitag fängt die an, Ostern, Montag hört die auf. Da gab's eine Firma, oder das ist eigentlich so eine One-Man-Show, der alte Gehäuse nimmt und die auf moderne Autos draufpackt. Ja. Also der hatte zum Beispiel ein Volvo Amazon auf einen Audi A4 gepackt. Ja, also auf einen modernen A4. Also wenn du eingestiegen bist, hast du dann halt in einem Audi A4 gesessen und von außen sah der halt aus wie ein Volvo Amazon Kombi, ne? Da kann man ja auch, das kann man mögen oder nicht mögen, aber da habe ich irgendwie auch Respekt dann davor, was er da so umgesetzt hat. Oder es war, glaube ich, auch ein Buick hat er gehabt oder ein Cadillac, weiß ich gar nicht mehr genau, und hat den auf einen 5er BMW draufgepackt, auf einen M5. Sowas, ne?
Also einer hat SL-Flügeltürer, wird gerne auf einen SLK draufgepackt, weil es der gleiche Radstand ist.
Sowas eben, genau. Sowas. Also so, ja, ne? So, was, das ist natürlich, das hat mit Oldtimerei nichts mehr zu tun. Das ist dann halt, keine Ahnung, was das ist. Also gibt es wahrscheinlich auch einen Namen für, aber ja, aber das kann man schon auch machen. Aber ich bin für Original erhalten, Original restaurieren, Original und so weiter und ja. Und auch das Aufbereiten vom Lack. Marvin, da gibt's, finde ich, auch Grenzen. Also man kann natürlich alles irgendwie schleifen und wieder hochpolieren und was nachlackieren, wenn man durchgeschliffen hat oder wie auch immer. Aber war dann vielleicht nicht so einen perfekten Lack, aber original. Ja,
ja, mein Reden. Da rede ich mir auch den Mund fusselig. Es herrscht ja immer noch so dieses Ego-Problem bei den Aufbereitern. Unbedingt komme, was wolle, jeden Kratzer rauspolieren. Und ich bin ganz, ganz anderer Meinung. Es dürfen auch mal Kratzer drin bleiben, vor allem bei älteren Autos. Und ich war ja oft die Instanz, die Autos bekommen hat, die bei anderen Aufbereitern waren. Und wo ich dann schon die ein oder andere durchpolierte Stelle aufgedeckt habe. Vor allem bei älteren Autos, vor allem bei Porsche, weil die Porsche, also ich habe mal eine Zeit lang richtig viele alte Porsche gemacht, die werden potenziell natürlich öfter zu einer Aufbereitung gegeben als jetzt ja irgendein anderes, ich sage mal jetzt normales Auto. Und da habe ich schon die ein oder andere Fehlstelle gesehen, die sich dann leider nur noch mit Lackieren beheben lässt. Ne? Und das hätte man alles super vermeiden können.
Da gehe ich mit, weil dann wahrscheinlich auch die Fahrzeuge bearbeitet worden sind von Leuten, die ihr Handwerk vielleicht nicht so gut verstehen.
Ja.
Ich sage aber mal ein anderes Extrem, als wir beide, Lars, mal auf der Retro Classic in Stuttgart waren. Da stand bei einem Händler, den es heute nicht mehr gibt, der 300 SL Flügeltürer individualisiert hat, sage ich mal, was Fahrgestellnummern angeht. Da stand einer da und der war noch original angeblich und der hatte einfach einen so zerschundenen Lack, wo ich sage, wo ist das Problem, den einfach richtig aufzubereiten? Und dann war die Argumentation, ja, man trägt ja Material ab und damit würde man ja schon das Fahrzeug wieder im Wert runter setzen. Ach, kann man drüber diskutieren? Ich persönlich hätte gesagt, ohne dass der jetzt wirklich so perfekt wird, dass er komplett wie ein Neuwagen aussieht, hätte man den aber aufbereiten können, sodass er ein bisschen ansehnlicher aussieht. Aber das ist Geschmackssache und da soll dann auch jeder gucken, wie er selber glücklich wird. Aber ich würde da schon sagen, irgendwo sind Grenzen, dann kann man das Auto auch nochmal schön machen. Zumal, wenn man einmal so ein hochpreisiges Auto anständig aufbereitet. Das machst du ja nicht alle 2-3 Jahre wieder, sondern die werden nicht gefahren, die werden irgendwo ausgestellt und dann sehen sie halt hübsch aus und dann ist doch okay. Dann mache ich
ja nicht. Ja, ist ja auch der Umgang dann danach, ne? Also wie geht man nachher mit dem Auto um? Also genau. Wie wird er dann gewaschen? Wie wird er dann gepflegt und so weiter? Also das ist schon das, wie du sagst, also einmal richtig, fachlich richtig aufbereitet und dann hat man ja auch lange, lange, lange was davon.
Was war das Hochpreisigste, was du mal aufbereitet hast, Marvin?
Neuwert, Zeitwert?
Zeitwert.
Dann wird es wahrscheinlich der 993 Carrera RS gewesen sein. Also der kratzte damals auch schon an die 300.000, wenn man überhaupt einen bekommen hat.
Was für eine Farbe?
Speedgelb.
Ja. Cool. Sehr cool.
Ja, wirklich wunderschön. Wunderschönes Auto.
Das sind so die Momente, wo ich dich als Aufbereiter beneide.
Ja.
Also nicht, dass ich mir das zutrauen würde, sowas zu machen, um Gottes Willen. Aber
oh, du bist ja schon, du hast ja auch alles da.
Ja, aber nicht das Know-how. Und darum geht es jetzt gar nicht, sondern einfach die Tatsache, so ein Auto mal unter den Fingern zu haben und das behutsam wieder in alten Glanz zurückzuführen.
Ja, zu der Zeit war ich tatsächlich noch ziemlich jung. Da war ich sogar noch in meiner allerersten Halle. Also da war ich vielleicht 21 oder 22. Ne? Und dass mir dann schon so dieses Vertrauen gegeben wurde, das war schon sehr, sehr schön. Ne? Bin ich auch wirklich dankbar drum und will diese Erinnerung gar nicht mehr missen. Ne? Also man sagt ja eigentlich immer so, never meet your heroes. Aber wenn der 993 Carrera RS vor einem steht, dann
macht auch
zur
man
Hölle Ausnahme. Möchte ich den treffen.
Und was mich auch mal interessieren würde, wie bist du denn an für sich dazu gekommen, überhaupt aufzubereiten? Weil dein Werdegang ist ja ein anderer. Du hast ja eine kaufmännische Ausbildung, wenn ich das... Nee, du schüttelst im Kopf.
Ich habe tatsächlich Elektroniker gelernt auf der Zeche. Ich war auch noch 4 Jahre unter Tage.
Hattest du nicht auch irgendwas mit Versicherung oder so gemacht?
Nein, absolut nicht. Nein.
Dann verwechsel ich das. Okay, gut. Ja. Du warst unter Tage.
Ja, richtig vor Kohle.
Das wäre zum Beispiel nichts für mich. Da hätte ich so viel Angst.
Ja, wenn man so jung ist, ist man ja auch noch so ein bisschen tollkühn und dann man wächst da ja rein. Ja,
immer, ja, zumindest in der Gegend, wo du gewachsen bist.
Das stimmt, ja. Nee, also die Berührungspunkte hatte ich tatsächlich, als ich mit meinem E30, damals mein erstes Auto, vielleicht so ein kleines bisschen in die Hecke gedriftet bin. Vielleicht.
Dann finde ich es auch wieder schön, dass du dann die ersten Berührungspunkte hattest.
Ja, und da muss ich natürlich die Kratzer rauspolieren, ne, klar. Und habe mir dann eine Politur gekauft. Dann ja, wollte die Mutter dann auch Kratzer raushaben, die Tante. Und dann, ne, so ging es immer weiter. Dann hat man sich irgendwann noch mehr Mittelchen gekauft, hat sich in einem Forum angemeldet. Und ja, dann... So bin ich dann quasi so zur Autopflege gekommen.
Und hast du angefangen mit der Watte aus dem Baumarkt oder hast du richtig schon gleich mit Poliermaschine angefangen?
Nee, also von Hand, aber nicht mit der Watte. Wir hatten in Dorsten so einen Tuner, der hat Meguiars Produkte verkauft. Ja, und da habe ich mir dann, wie gesagt, die erste Politur von Meguiars geholt. Und da war natürlich auch schon direkt die Empfehlung, ne, bitte nicht mit Polierwatte und einen alten Baumwolllappen oder ein T-Shirt, ne, sondern... Hol dir bitte noch ein vernünftiges Tuch dabei, so ein Schwamm und so. Ne? Und ja, da war ich infiziert. Ja.
Cool. Also ich habe tatsächlich noch mit der Watte poliert, auch von Hand.
Ich auch.
Musste ich auch mal machen. Ich habe mal ein Praktikum gemacht in der Lackiererei. Das war die Hölle.
Was darf man als Praktikant in der Lackiererei machen? Stelle ich mir nicht so viel vor, außer aufräumen.
Also ich war auch nur einen halben Tag da.
Achso, okay.
Ich sollte eigentlich da, ich sollte da 2 Wochen bleiben, in der Hoffnung, halte einfach die 2 Wochen durch, danach hast du dann die Ausbildung sicher. Und ich habe aber nach einem halben Tag gesagt, so, wisst ihr was, Leute, haut rein. Ich mache mir immer die Mittagspause hier, ich bin weg. Ja, da gab zu Hause erstmal einen Arsch voll. Aber ich musste natürlich da dann mit der Polierwatte irgendwelche alten Sachen irgendwie so aufpolieren, aufbereiten, keine Ahnung. Ne? Also
die Sachen,
das
die
war Freude ganz scheiße. Ja, das, nee. Oh Gott.
Aber finde ich sehr, sehr cool, dass du das weiter betrieben hast. Und du bist ja nicht nur Aufbereiter, sondern du hast ja deinen eigenen Shop,
aha,
wo man bestellen kann. Machen wir noch mal ein bisschen Werbung dafür. Erzähl uns was über deinen Shop.
Glossboss.de. Genau, glossboss.de. Das ist mein Shop. Ich habe den Shop ausgerichtet auf ziemlich spezielle Probleme. Das heißt, jetzt so im Oldtimer-Bereich, wenn wir da jetzt so ein Beispiel mal nehmen, ne, gibt es bei den Chromstoßstangen, die man jetzt nicht unbedingt abrasiv behandeln kann, also wenn es sich gerade die vom Mercedes ist und sowas, gibt es oft das Problem, dass sie so ein bisschen anlaufen, Kalkflecken und sowas, ne? Und dafür habe ich dann so ganz spezielle Sachen und stehe auch immer mit Rat und Tat zur Seite, ne? Das ist auch so ein Ding von mir, weil ich ja, wenn ich das so sagen darf, schon so ein bisschen viel Ahnung habe von der ganzen Materie, weil ich das auch schon ziemlich lange mache und mich viel damit beschäftige. Und deswegen habe ich dann immer genau die passenden Empfehlungen dazu. Und ich habe auch festgestellt, dass, also bei mir in Dorsten, ich habe meinen Shop in Dorsten, das ist im nördlichen Ruhrgebiet, da kann man auch gerne vorbeikommen und das nehmen sehr, sehr gerne auch Oldtimer-Besitzer in Anspruch, weil die, ich habe das Gefühl, die möchten nicht irgendwo lesen, dass das gut ist, sondern die möchten vorbeikommen mit dem Fahrzeug. Ich muss dann da einmal drauf gucken und sagen, nein, du brauchst genau das. Glaub mir, nimm das. Ne? Das Vertrauen spielt eine ganz, ganz große Rolle, ne? Um den Wert zu erhalten. Und das bilde ich ab. Ne? Das mache ich, das kann ich. Beraten, schulen. Und ja, das mache ich auch gerne.
Das finde ich sehr, sehr gut. Und wenn ich mal in der Nähe bin, du weißt ja, ich sitze hier in Berlin, das ist dann doch schon ein bisschen eine Strecke, aber ja, dann komme ich definitiv mal vorbei, weil ich habe da so ein Auto, was ein bisschen Pflege braucht ab und zu.
Sehr, sehr gerne, Mickey. Sehr, sehr gerne.
Sehr gut. Lars, wir kommen zum Ende, oder?
Ja, wir haben jetzt eine Doppelfolge quasi von der Zeit her fast schon, ne?
Was für Genießer.
An mir lag's nicht, ich sag's nur.
Das sehe ich ein bisschen anders, aber ich bin froh, dass es genau so gekommen ist. Also Lars, ich überlasse dir gleich die letzten Worte, aber von meiner Seite, Marvin, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Sehr unterhaltsam, sehr gut im Thema drin und wir haben ja eingangs gesagt, verdient er das H-Kennzeichen? Ich würde mal sagen, das geben wir ihm. Ne?
Boah, vielen Dank. Ja. Jetzt fühle ich mich echt als recht alt.
Jetzt fühlst du dich alt, ne? Nein, Nass und Schaumig macht immer Spaß. Mit Marvin telefonieren dauert auch immer länger. Also eigentlich hätte ich mich über die lange Sitzung hier gar nicht wundern müssen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich habe auch nur manchmal eine Frage und dann sind wir eine Stunde am Telefon. Das geht sehr gut mit Marvin, ja. Also jeder, der Autopflege-Themen hat, Marvin Glossboss ist wirklich eine gute Adresse. Da kann ich jedem nur empfehlen, mal auf die Seite zu gucken und auch ihn anzutickern, dass man da eine Antwort bekommt und ansonsten ja, mal rumfahren. Sehr, sehr klein und fein, muss ich sagen, ist das gut. Und das macht immer Spaß. Wir haben auch schon zusammen Workshops gemacht und. Wir haben ja schon ein bisschen auch zusammen was gemacht und das funktioniert immer alles sehr gut. Genauso wie dieser Dreier lang oder der lange Dreier heute.
So schließt sich der Kreis, Mensch.
Ja, vielen, vielen Dank, Marvin. Und bevor ich das Outro anklicke, darfst du auch noch die allerletzten Worte als unser Gast haben und dann vielen, vielen Dank, bis zur nächsten Folge. Marvin.
Genau, was ich abschließend noch sagen wollte, ich finde das Konzept wirklich herrlich, was ihr macht, weil es ist ein Thema, was nicht so viel Beachtung findet, zumindest in meiner Generation, dass es noch so haptische Sachen gibt, ne? Also Sachen, die man sich kaufen kann, die man sich angucken kann, wo man die Druckfarbe riecht, das Blatt Papier, also was man fühlt. Und das in einem Podcast vorzustellen, einfach eine fantastische Idee. Vielen Dank, dass ihr das macht. Vielen Dank, dass ihr mich heute da habt teilhaben lassen.
Sehr, sehr gerne.
Sehr gerne.